Erstes Pflichtspiel, erstes Tor, erster Titel. Traumeinstand für Luis Diaz. VfB zieht Schlussstrich. Ist die Tür bei Woltemade wirklich zu? Die große Flucht der Stars. Ist die Bundesliga noch eine Top-Liga? Jetzt im Doppelpass mit Florian König.
Und dazu die erste Runde im DFB-Pokal. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Der neuen Saison. Schön, dass Sie alle da sind hier im Erfurt Hilton in München. Und schön, dass Sie zu Hause dabei sind, meine Damen und Herren. Und wir wollen gleich loslegen. Wir haben viel zu besprechen. Unser erster Gast, Weltmeister 2014, deutscher Meister, spanischer Meister, Champions League-Sieger, italienischer Meister. Ich glaube, Sie wissen es schon. Sammy Khedira, herzlich willkommen. Hajo von Adel und Band begleiten das Ganze natürlich auch in dieser Saison musikalisch. Sammy, schön, dass du da bist. Hallo.
Der Supercup gestern, der Franz Beckenbauer Supercup. Guter Auftakt in dieses neue Fußballjahr in Deutschland aus deiner Sicht?
Kommt drauf an, mit wem man die Daumen gedrückt hat, aber generell
war es... Was war es bei dir, der VfB schon, oder?
Ja, natürlich. Ja, ich bin dort groß geworden, aber im Endeffekt habe ich mich auf ein gutes Spiel gefreut. Man hat es teilweise gesehen, hin und wieder auch ein bisschen stockend, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, für das erste Pflichtspiel der Saison war das schon mehr als ordentlich.
Ja, wir werden ja das alles noch ein bisschen auseinandernehmen und zwar mit folgender Runde. Freue mich auf diese Gäste. Er hat damals das WM-Endspiel 2014 kommentiert. Tom Bartels von der ARD, hallo. Dann haben wir den Sportchef von Bild Süd hier, Jörg Althoff. Grüße dich, Jörg. Von der Süddeutschen Zeitung, Philipp Seldorf. Hallo, guten Morgen. Und natürlich unser Doppelpass-Experte, auch dieses Jahr erholt, Stefan Effenberg. Und was fehlt uns noch? Erstens die Frage der Woche, aber noch viel wichtiger, Katharina Kleinfeld. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Es geht wieder los mit dem Doppelpass und das bedeutet auch, die Diskussion mit Ihnen geht wieder los. Wir wollen über den Supercup sprechen einerseits und da vor allem aber über die Personalie, die über allem stand gestern Abend. Nick Woltemade. Eine Menge Fragezeichen gab es da rund um diese Personalie. Einer hat aber mal ein Ausrufezeichen gesetzt, abseits des Spielfeldes, und das war der Vorstandsboss des VfB, Alexander Werle, der gesagt hat, die Akte ist geschlossen. Er bleibt hier diese Saison beim VfB Stuttgart. Geht also zumindest vorerst nicht zum FC Bayern München. Aber es gibt dann doch noch ein großes Fragezeichen. Ist er denn eigentlich 75 Millionen Euro wert? Was sagen Sie? Das ist unsere Frage der Woche. Wir haben zwei Antwortmöglichkeiten. Ja, Nick Woltemade ist jetzt schon Weltklasse. Oder Sie sagen, 75 Millionen, das ist ein bisschen überzogen. Vor allem für jemanden, der zwar in der Rückrunde richtig Gas gegeben hat und gezeigt hat, was er kann, aber trotzdem für einen aufnehmenden Verein mit einem gewissen Risiko behaftet wäre. Also, rufen Sie durch und dann sind Sie mit dabei bei uns am Dopafon.
01379 011011, das ist die Nummer. Und jetzt wollen wir schauen auf diesen ersten, jetzt sogenannten Franz Beckenbauer Supercup. Die Bayern holen den ersten Titel der Saison.
Auf seinen Auftritt waren wohl alle Bayern-Fans gespannt. Und Luis Diaz dürfte die Erwartungen erfüllt haben. Bayerns kolumbianischer Star-Einkauf aus Liverpool liefert direkt bei seinem Debüt. Erstes Pflichtspiel, erstes Tor, erster Titel. Diaz und auch Harry Kane mit der nötigen Coolness im Abschluss, die ihm an diesem Abend fehlt. Stuttgarts Nick Woltemade, der von den Münchnern umworbene, trotz großem Engagements glücklos. Die Bayern im Supercup fast schon überraschend aggressiv, giftig, entschlossen, weshalb sie am Ende auf dem Siegerpodest stehen und Nick Woltemade nichts anderes übrig bleibt, als seinem potenziellen zukünftigen Arbeitgeber zu applaudieren. Der Rekordmeister feiert den ersten Triumph der Saison. Wir fragen, wie viele Titel werden die Bayern noch holen?
Also wir sind im Bereich Glaskugel noch so ein bisschen unterwegs. Stefan, wie viel noch?
Ja, relativ einfach zu beantworten. Also zwei würde ich sagen. Also die Deutsche Meisterschaft. Ich
und glaube, den DFB-Pokal mal wieder oder die Champions League?
DFB-Pokal mal wieder nach 5 Jahren. Champions League wird schwer. Da sehe ich andere Mannschaften einfach stärker und besser aufgestellt. Aber diese zwei nationalen Titel sollten schon sein. Und das muss auch der Anspruch sein.
Wie erwartest du die Bayern diese Saison?
Also Meisterschaft würde ich sofort mitgehen. Sehe ich keine bessere Mannschaft aktuell. Pokal, gut, da haben sie natürlich noch was gut zu machen. Aber da würde ich jetzt nicht sagen, das wird definitiv klappen. Bayern sind durchaus schlagbar. Die Mannschaft ist ja jetzt nicht großartig verändert zur letzten Saison. Man muss mal schauen, was jetzt noch in den nächsten Tagen passiert. Aber ja, dass es die beste deutsche Mannschaft ist, steht, glaube ich, außer Frage.
Ich meine, du hast ja bei der Bild, nicht nur du, sondern du und deine Kollegen, ihr lebt ja von diesen ganzen Transfergerüchten. Passiert da noch was bei den Bayern bis zum 1. September? So lange ist das Fenster ja offen.
Also ich glaube, bei der Personalie Woltemade wird nichts mehr passieren, definitiv nicht. Es sei denn, man weiß es ja nie, Harry Kane verletzt sich schwer und fällt das nächste halbe Jahr aus. Dann packt Bayern vielleicht nochmal 10 oder 15 Millionen drauf. Glaube ich aber nicht, dass das passieren wird. Ob sie noch definitiv einen holen, Kunku vom FC Chelsea steht auf dem Zettel. Da arbeiten sie dran, sind aber glaube ich auch nicht alle 100% davon überzeugt. Also kann sein, dass was passiert, aber selbst wenn nichts mehr passiert, ich gebe Tom vollkommen recht, beste deutsche Mannschaft sind sie auf jeden Fall.
Nun haben sie Sammy Luis Diaz geholt vom FC Liverpool für viel Geld, der gestern auch ein Tor geschossen hat. Wie hat er dir denn gefallen?
Gut, einige Momente gehabt, an der Außenlinie auch mit Wagnermann, den er dann stehen lassen hat. Aber die Bindung zum Spiel natürlich, das braucht Zeit. Er spricht kein Deutsch, er spricht auch nicht wirklich gutes Englisch, aber auf der die Fußballersprache, die ist natürlich im Endeffekt international. Wo muss ich hinlaufen? Das kostet im Endeffekt ja auch ein Stück weit Zeit. Da kauft sich Kompanie auch Zeit. Er hat gute Ansätze gehabt, aber definitiv braucht er noch ein bisschen mehr Bindung zu seinem Mitspieler. Olise gestern auch hinter den Spitzen, Gnabry auf den Außen. Das muss ich ein bisschen finden, aber ich gebe allen recht, Bayern ist die beste deutsche Mannschaft.
Wir gucken mal, Stefan, auf das Tor von ihm, von Luis Diaz. Sammy hat seine Leistung schon ein bisschen eingeordnet. Du warst selber im Stadion. Was für einen Eindruck macht er auf dich?
Ja, ich meine, er hat ja schon eine große Erfahrung, ist 28. Er weiß, wie der Fußball funktioniert. Ich glaube, dass es nicht so lange Zeit braucht. Hier zum Tor sieht natürlich Gnabry perfekt und dann ist er da. Aber ich glaube, er hat gestern wirklich ansatzweise schon gezeigt, dass das auf jeden Fall funktionieren wird. Und die ganze Offensive der Bayern mit Ulisse und auch mit Gnabry, der mir auch gut gefallen hat, da sind sie schon sehr, sehr stark aufgestellt. Er ist ein erfahrener Spieler, bringt die Erfahrung aus der Premier League mit Nationalmannschaft. Er weiß, wie der Fußball funktioniert und er hat auch selber hohe Ansprüche. Von daher mache ich mir um diese Position Diaz jetzt keine Sorgen.
Ich habe ja, Philipp, so ein bisschen auch Stimmen, die gesagt haben, no, 28 Jahre schon alt und dafür über 70 Millionen und warum lässt den Liverpool gehen? Hast du Zweifel? Also wir haben ja bei Sadio Mané damals erlebt, der auch von Liverpool kam, wo jeder dachte, okay, jetzt kommt ein Weltklasse-Spieler nach München, dass es auch nicht funktionieren kann. Gibt es diese Sorgen?
Nein, ich finde, die sind eigentlich unbegründet. Da hat Stefan recht. Man muss sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Luis Diaz ist ein Spieler mit einer energischen Natur und das ist eigentlich genau das, was die Bayern brauchen. Ein Spieler, der immer sehr intensiv das ins Spiel geht und das ist genau das, was denen eigentlich ein bisschen gefehlt hat vorne. Und das Alter ist meines Erachtens unerheblich. Also ein Wiederverkauf wird es vielleicht in der Dimension nicht mehr geben, aber brauchen die Bayern die Garantie darauf? Ich glaube, nein.
Das Tor zeigt ja auch seine Qualität, ne? Direkt, dass er ins Zentrum geht. Kane ist ein bisschen zurück im Mittelfeld, er besetzt sofort die Position, er hat Erfahrung. Das ist vielleicht was mir bei jemandem wie Leroy Sané öfter gefehlt hat. Der hat, glaube ich, im letzten Jahr war der in der Champions League an einem Tor beteiligt. Und ich glaube, da kriegen sie jetzt mit Diaz auf jeden Fall mehr.
Was auch, wie ich fand, bemerkenswert war, eher aus einer emotionalen Sicht, war sein Torjubel. Ja, Diogo Jota, sein beim Autounfall verstorbener ehemaliger Mannschaftskollege, hat ja so gejubelt. Und Luis Diaz hat das dann imitiert. Also der Gedanke da an den verstorbenen Diogo Jota hat mir sehr gut gefallen. Das nur als kleine Randbemerkung, müssen wir gar nicht groß drüber sprechen. Du verfolgst ja den internationalen Fußball viel. Natürlich gucken viele auf die Premier League, weil das die stärkste Liga der Welt ist. Vom Potenzial, von dem, was er gezeigt hat in Liverpool, was gibt er diesem FC Bayern, was ein Leroy Sané was vielleicht ein Thomas Müller jetzt auch nicht mehr bringen konnte?
Ja, also ich glaube, dass der Vergleich zu Leroy oder auch zu Thomas oder auch zu Coman, ich glaube, das waren oder sind immer noch oder waren Weltklasse-Fußballspieler. Auch Leroy kommt natürlich aufgrund von seiner Körpersprache oft zu schlecht weg. Mhm. Fair enough. War aber Mesut Özil, du hast 2014 mitkommentiert, war er genauso. Bloß bei Leroy war das Problem die Konstante über die ganze Saison. Coman, Verletzungssorgen, Thomas Müller natürlich auch ein Stück weit das Alter, aber ein komplett anderer Spielertyp. Luis Diaz hat natürlich eine Dynamik, er hat vieles 1 gegen 1. Was ich mich persönlich frage, ist, er ist 28 Jahre, mal abgesehen davon, was Bayern München gezahlt hat. Auf den Außen brauchst du Explosivität, du brauchst die ersten Meter. Und man sieht bei ganz, ganz vielen Topspielern, dass sie so ab dem 30, 31, vielleicht 32 an diese Explosivität verlieren, das 1 gegen 1. Und das braucht genau Luis Diaz. Also schafft, wenn die Bayern langfristig oder längfristig den Plan, schaffen sie es, es in die Mitte zu ziehen. Ja, wie eben dann auch Kane, der nicht die Schnelligkeit hat, aber du brauchst sie gar nicht. Und dann viele, die wieder außen waren, Cristiano Ronaldo, mit 2,33 ist er als Mittelstürmer umfunktioniert worden. Das ist so ein bisschen meine einzige Sorge, aber da reden wir in 2-3 Jahren.
Ja, wollte ich jetzt sagen, aktuell. Das ist eher mittelfristig. Also diese Saison wird das wahrscheinlich noch nicht zum Tragen kommen. Stefan, Tom hat es gerade schon gesagt, diese Läufe, die er macht, da gab es auch eine Szene in der ersten Hälfte, wo er selber am Außen vorbereitet und dann durchläuft. Und letztlich, wenn ihm Olise den Ball nicht wegnimmt, hätte er wahrscheinlich den Kopfball setzen können. Hat dich das beeindruckt, dass er schon so aktiv ist? Also in wenigen Szenen zwar, aber...
Nein, weil er auch diese Erfahrung hat. Also du musst mir jetzt keine Pass- und Laufwege noch beibringen, sondern er weiß ja, wenn ich das Spiel verlagere, dann ziehe ich natürlich von meiner Seite wieder in die Mitte. Dass Olise hier den Kopfball nimmt, ist normal, weil er ist ja in diesem Ablauf oder in diesem Rhythmus drin. Mhm. Aber er gefällt mir auch gegen den Ball sehr gut. Ja, er ist da echt aggressiv auch im Anlaufen, im Pressing. Und das ist ja das System auch, das Kompanie spielen lässt. Und deswegen passt er auch da perfekt rein.
Hat dich überrascht, dass die Bayern körperlich vom Einsatz, von der Physis, von der Mentalität, um dieses Wort mal zu gebrauchen, schon so weit sind nach so einer kurzen Vorbereitung?
Sagen wir mal so, Kompany hat ja auch gesagt, wir haben 3 Testspiele gehabt. Eigentlich hatten sie ja fast gar keine Pause. Sie haben ja quasi durchgespielt. Spannend wird es in einigen Wochen werden, einigen Monaten werden. Mhm. Nicht genau. Jetzt ist die Mannschaft noch auf einem Level, die war ja fast gar nicht raus.
Also die Gefahr ist, dass im Herbst irgendwann der Akku leer ist?
Das können Stefan, Sammy sicher einordnen. Die das aber so auch fast nicht hatten. Ja? Gut, du hast eine Weltmeisterschaft gespielt natürlich, aber du hast ja jetzt gar keine Pausen mehr quasi. Also du spielst jetzt komplett durch und auch mental stelle ich mir das ganz, ganz schwer vor. Immer wieder sich neu zu motivieren, immer das nächste Spiel und das wird für Dortmund genauso, das wird, glaube ich, in den nächsten Monaten spannend.
Ich glaube, dass die Pause da war, weil sie hatten die Nationalspieler noch die Nations League, aber sie hatten, ich glaube, wenn ich mich täusche, 3 Wochen Urlaub, ja. Was okay ist. Ja. Der entscheidende Faktor ist aber die Vorbereitung.
Die Vorbereitung,
weil da, klar, verlierst du weniger an den Grundlagen, aber neue Spieler zu integrieren, die mentale Frische, aber auch die Grundlage aufzubauen. Ich glaube, das sind so Faktoren, die könnten Richtung Winter, vielleicht Anfang Januar, Februar dann schon auch irgendwo Tribut zollen.
Ja, und der musste halt mit Auge spielen.
So wie du früher, ne? Jetzt kommt das schon wieder in der ersten Sendung des Jahres.
Wahnsinn. Ich meine, so viele neue Spieler müssen sie ja bisher gar nicht integrieren. Tah war schon bei der Club-WM dabei. Bischoff wird sicherlich nicht sofort Anspruch auf einen Stammplatz haben, ja, und dann bleibt Diaz. Und Diaz zeigt ja, und das ist eine Qualität, die er anders als Coman und Sané natürlich hat, dass er auch Mittelstürmer spielen kann. Und ich glaube, das ist der Wert für den FC Bayern, dass er zwei Positionen begleiten kann.
Also auf jeden Fall war es eine relativ dominante Vorstellung in den ersten 20 Minuten sowieso. Dann hat der VfB sich ein bisschen erholt. Wir gucken mal auf das Tor von Harry Kane. Da hat Leon Goretzka zugesagt, dafür haben wir den. Der ist gar nicht so einfach zu machen, aber wir erwarten das einfach, dass Harry Kane so einen Ball, der ihm da vor die Füße fällt, halb im Fallen einfach reinschießt, Stefan.
Ja, er braucht halt nicht viele Möglichkeiten. Und wenn du ihn das natürlich dann so auflegst, zentral vor dem Tor, dann macht er den auch in der Regel. Er hat einen mega Abschluss, egal ob mit rechts oder links, dann ist er da. Ist vielleicht nie so richtig im Spiel drin mit vielen Ballkontakten, aber wenn er so eine Möglichkeit bekommt, dann kannst du eigentlich sagen zu 100%, dass der Ball dann drin ist. Und dafür ist er dann logischerweise dann auch da.
Wie gut die Abläufe bei Bayern sind.
Aber es war nur eine Frage der Zeit. Ne? Also es war, so wie du gesagt hast, die ersten 20 Minuten war Bayern München total dominant. Eigentlich war es nur die Frage, wann fällt das Tor? Das fiel hier in der 18. Minute. Und dann wachte Stuttgart so ein bisschen auf und hat das Spiel dann mal ein bisschen offener halten können. Aber trotzdem unter Strich kann man sagen, verdienter Bayern-Sieg.
Das Stuttgarter Tor kam dann ja erst ganz zum Ende. Da war das Spiel eigentlich schon durch. Können wir uns auch kurz angucken. Leveling in der 90. Da war allerdings auch, das muss man auch vielleicht der Fairness halber sagen, schon eine ganze Menge umgestellt worden beim FC Bayern, auch defensiv. Ne?
Genau. Ist ja normal, also dass du sie nicht alle 90 Minuten durchspielen lässt, sondern denen auch, die hinten dran sind, die Möglichkeit gibst, auf dem Niveau sich zu bewegen. Und dann hast du auch nicht mehr diese Stabilität und die Ordnung mehr. Und da ist sie einmal verloren gegangen, aber mei, da war das Spiel eh durch.
Schade, dass das Tor so spät fiel. Ja. Für die Spannung, weil natürlich kann in Stuttgart eine Menge passieren. Ich bin oft in Stuttgart und sehe, was für eine Wucht ja, dieses eine Wucht, Stadion. Ja. Genau. Und das passiert in den letzten Minuten, aber eben erst da. Und vorher hat es nicht geklappt mit dem Tor. Ansonsten wäre für Stuttgart, was ja im Prinzip mit der gleichen Mannschaft unterwegs war wie letztes Jahr, ohne Enzo Mio, der für sie ganz wichtig ist, mehr möglich gewesen. Also das den Sieg sollten die Bayern jetzt auch nicht zu hoch hängen für sich.
Aber du hast es angesprochen, die ersten 20 Minuten, die Bayern waren dominant. Leimer, eine Riesenchance, er wollte ein bisschen seine Technik spielen lassen, hat nicht ganz so funktioniert. Leon Goretzka, eine schöne Brustannahme. Also die Bayern, Stefan hat es gesagt, das war eine Frage der Zeit. Aber nach diesen 20 Minuten, fand ich, war der VfB mindestens auf Augenhöhe. Mhm. Mir gefällt die Art und Weise, wie der VfB spielt. Hoeneß spielt mutig. Ja, er lässt den Ball jagen, eins gegen eins, gegen solche
Weltklasse-Spieler. Wir können ja mal, in der 23. Minute gab es eine Doppelchance am Ende dann mit Woltemade, die das vielleicht auch ein bisschen unterstreicht, was du da sagst. Ne?
Ja, ist auch so ein langer Ball. Klar, das war herausragend von Prelo gespielt, aber das ist wirklich auch Taktik. Aber ich finde, sie gehen dann sofort hinterher. Sie haben die technischen Möglichkeiten hier jetzt dann auch mit Leveling, aber jetzt wird er geblockt. Aber jetzt gleich dieser Ball von Stiller auf Undav und dann steckt er ihn durch. Und ja, das ist vielleicht dann noch der klitzekleine Unterschied zwischen Woltemade und Harry Kane.
Er macht Kane ihn rein. Aber
den muss er machen.
Den muss er machen, weiß er auch selber.
Aber hier in der Szene auch interessant. Der mitverteidigt, das ist Diaz.
Das
ist
Diaz, ja.
Und er geht auch aggressiv den Weg mit zurück und will dieses Tor auch verteidigen. Das habe ich jetzt bei Sané eher selten gesehen und auch dafür ist er gekauft worden. Natürlich für die Offensive, aber er macht die Wege mit und er spricht auch für Diaz.
Und wenn, Tom, der VfB dann Chancen hatte, so wie da, oder in der 74. Minute durch Leveling, durch einen abgefälschten Schuss, dann war auch Manuel Neuer dann wieder da, der gestern auch eine richtig gute Leistung gezeigt hat. Ne?
Ich weiß gar nicht, wer es gestern gesagt hat. Man kann sicher nicht ausschließen, dass er bei der WM 26 nochmal eine Rolle spielt. Gut genug ist er. Ich glaube, daran gibt es auch keine Zweifel. Mal schauen, was passiert in den nächsten Monaten, wie das auch mit Verletzungen bei den anderen Torhütern aussieht. Aber ich meine, auf Neuer, ja.
Also das glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass er da noch eine Rolle spielt. Aber ich glaube, er sich... Nee, das glaube ich nicht. Da gibt es kein Zurück mehr, sowohl von seiner Seite aus, als auch von Nagelsmanns Seite aus.
Aber wenn sich gegen Ende der Saison, dieser Saison, herauskristallisiert, dass er der beste deutsche Torhüter ist, der...
Okay, dann reden wir neu. Aber ich glaube, was wirklich wichtig ist, was man bedenken sollte, ich glaube, der hat noch längst nicht abgeschlossen im nächsten Sommer. Und das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er die Karriere auch dann nochmal fortsetzt.
Ich glaube zu wissen, dass er die WM schon noch im Hinterkopf hat.
Natürlich
hat er als krönenden Abschluss oder wie auch immer. Auf jeden Fall kann ich mir nicht vorstellen, dass Manuel Neuer aufhört, da gebe ich dir recht. Das kann gut sein.
Woher glaubst du das zu wissen? Hast du mit einem ehemaligen Nationalmannschaftsmitspieler gesprochen oder was?
Wir haben schon das ein oder andere Gespräch geführt, also wir sowieso, aber nicht darüber, aber auch mit, natürlich führen wir viele andere Gespräche. Aber wer so in Form ist und die Konstellation Ter Stegen zum Beispiel, man weiß nicht, wo der spielt, in welcher Form er dann spielt. Verletzungsthematik hat Tom gerade angesprochen. Und wenn Neuer so spielt, wie er es gestern angedeutet hat, dann wäre Julian Nagelsmann, wie man in Bayern so schon sagt, mit dem Klammerbeutel gepudert, nicht auf ihn zurückzugreifen.
Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal für Neuer, dass er verletzungsfrei durch diese Saison kommt.
Ja, klar.
Und ich glaube, dann laden wir dich im März nochmal ein und dann schnacken wir da nochmal.
Gerne.
Ja, das ist ja viel zu früh.
Was er alles macht hier, Stefan. Regisseur und Gästeeinladung und so.
Ja, was willst du jetzt schon über die WM reden? Also bei aller Liebe.
Naja, also naja, das ist das WM-Jahr. Da reden wir die ganze Zeit drüber. Wir reden nachher bei Nick Woltemade auch drüber. wo kann er sich am besten ins Schaufenster stellen für die Weltmeisterschaft? Jetzt kurz zu Neuer noch. Hältst du es für ausgeschlossen?
Ich glaube, Stefan hat vollkommen recht, es ist noch viel zu früh, darüber zu diskutieren. Und vor allem, es sind zwei Parteien. Manu hat damals entschieden, ich höre auf, aktiv, proaktiv, genauso wie Toni Kroos es damals getan hat.
Ja. Der kam aber nochmal zurück auch.
So, und auf der anderen Seite ist natürlich auch der Bundestrainer und sein Team, die entscheiden, wer ist die Nummer eins. Wenn wir jetzt mal rein, aber die Fakten und auch die sportliche Leistung nehmen, dann ist er für mich persönlich noch mit Abstand der beste deutsche Torhüter. Vor allem nicht nur gestern, sondern auch bei der Club-WM. Leute, die es verfolgt haben, ja, nein, hat er herausragend gut gehalten. Aber der wichtigste Faktor bei Manuel Neuer ist, dass er gesund bleibt. Ansonsten hat er die Fähigkeiten, das Mentale, die Lust, vor allem auch die Lust, gewinnen zu wollen, das transportiert er, die Sicherheit für die Abwehrkette, für mich mit Abstand.
Ausstrahlung für den Gegner.
Nicht zu vergessen, ne? Ja. Wir haben schon über die Intensität des FC Bayern gesprochen. Du hast da was zu gesagt und dass das vielleicht erst später in der Saison zum Tragen kommt, dass sie so eine kurze Vorbereitung hatten. Trotzdem ist es immer bemerkenswert, wenn auch ein Trainer dann sagt, oh, meine Mannschaft überrascht mich eigentlich. Das war im Testspiel gegen Tottenham schon so, das war jetzt wieder so. So hat sich Vincent Kompany dazu geäußert.
Ein Trainer ist nie zufrieden, aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass die natürlich ein bisschen überraschend sind, wie viel Energie die schon bringen. Und wir haben heute richtig Gas gegeben. Man kann nicht mehr sagen, okay, was kann man dann ändern? Aber vom Charakter und Mentalität her war das schon sehr, sehr beeindruckend heute. Und es muss weiter. Es ist ein Titel, das ist sehr, sehr viel wert, aber es kommt noch viel.
Ja, es kommt noch viel, auch bei uns in der Sendung. Unter anderem extra für dich, Stefan, sprechen wir noch mal über den Bayern-Kakadu. Ich kann mich erinnern an eine Sendung in der letzten Saison, wo du da auch schon große Freude hattest. Gestern auch wieder eine Rolle gespielt bei der Siegerehrung. Vielleicht doch ein Zeichen einer besonderen Atmosphäre in diesem Team. Und natürlich sprechen wir auch über Nick Woltemade. Was macht das mit diesem Spieler? Kann man den VfB Stuttgart verstehen, den FC Bayern? Also viel zu besprechen hier im Doppelpass. Kurzen Moment Geduld, dann geht's gleich weiter. Willkommen zurück zum Doppelpass aus dem Flughafen Hilton in München. Hajo von Adel und Band und unsere Runde. Wir sind beim Supercup und beschäftigen uns mit dem FC Bayern. Und Katharina redet jetzt über einen, der war eigentlich schon abgemeldet und ist jetzt wieder voll dabei und richtig wichtig.
Vom Abstellgleis quasi auf die Überholspur. Leon Goretzka, der seine Rolle richtig gut angenommen hatte in der Vergangenheit, als eben nicht so sehr auf ihn gesetzt wurde, als ihm eigentlich schon nahegelegt wurde, den Verein zu verlassen, der aber sich durchgekämpft hat und zurückgekämpft hat und das eben gestern auch wieder unter Beweis gestellt hat, warum er eben ein Stammspieler des FC Bayern München sein möchte. Und er hat nicht nur auf dem Platz spielerisch performt, sondern auch danach gesangstechnisch. Wir hören uns das mal an. Verdient Applaus, finde ich auch, wenn man so lautstark mit dabei ist, wie Leon Goretzka das da gemacht hat. Also er geht nicht nur auf den Platz vorneweg, sondern eben auch als Gesangszeremonienmeister, wenn man so möchte. Und er übernimmt Verantwortung für das neu gewonnene Maskottchen. Wir erinnern uns alle an die Meisterfeier des FC Bayern München im Käfer. Da ist ja dieser kleine neue Schatz des FC Bayern München hier aufgekommen, entstanden, geklaut worden, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Also der Kakadu, der spielt eine große Rolle als neuer Glücksbringer. Und der ist gestern Abend auch wieder aufgetaucht. Und wie gesagt, Leon Goretzka, der hat ein Auge auf ihn.
Ich glaube, der Pfleger ist der Dengsi, unser Co-Trainer. Der kümmert sich ganz gut um ihn. Ich wollte ihm zwischendurch auch, weil er sah so ein bisschen dehydriert aus, wollte ich ein bisschen Wasser geben, aber trinken nur Champagner, habe ich feststellen müssen. Also Wasser hat er abgelehnt.
Ja, Leon Goretzka, also wirklich an allen Fronten ist er zugegen. Kümmert sich, übernimmt Verantwortung, spielerisch. Ja, und der Kakadu, das ist doch das Tierchen, das, ich glaube, unserem Experten Stefan Effenberg ganz besonders gut gefallen hat zuletzt, oder? War das nicht so?
Das war so, ja.
War das jetzt eine Frage?
Das war einfach nur noch mal eine Feststellung. Wir können auch einfach über Leon Goretzka sprechen. Ja?
Da ist die Nachfolge von Thomas Müller geklärt.
Ja, so ist es. Ne? Also das fand ich auch sehr, sehr lustig. Und insgesamt war das sehr ausgelassen gestern, die Feierlichkeiten nach dem Supercup. Aber über Leon Goretzka wollen wir vielleicht schon noch mal ein bisschen sprechen. Wie stark findest du das? Wie er sich durch diese Phase, als er eigentlich dauernd gesagt kriegte, wir brauchen dich nicht mehr, durchgekämpft hat?
Herausragend. Es zeugt von Stärke, von Reife, aber auch von extremer Mentalität und wirklich auch Klarheit im Kopf. Weil ich hatte es auch das ein oder andere Mal, wo dann vielleicht ein Manager oder Trainer sagt, du bist außen vor. Aber ist völlig normal. Das ist der Sport. Da kommen immer wieder mal junge Spieler nach. Es gibt vielleicht irgendwo einen Identitätswechsel in einer Mannschaft. Und dann aber so ruhig zu bleiben und so überzeugt von seinen eigenen Stärken zu sein. Öffentlich komplett die Schnauze gehalten. Intern, was man hört, gearbeitet wie ein Verrückter, in der Mannschaft hoch angesehen. Mhm. Und nach 3 Monaten, wo er dann gebraucht wurde, ne, Pavlovic, wo man wusste, immer wieder mal so kleine Wehwehchen, hier mal eine Schulter, Zahn und sonst irgendwas. Und dann war er da. Er war topfit, er hat performt, er hat alles, seinen ganzen Wut vielleicht, der sich angeschaut hat, auch dann auf den Platz gepackt, wo es letztendlich auch dann hingehört. Mhm. Und hat dann allen Kritikern im Endeffekt dann auch wieder gezeigt, ich bin hier, auch übrigens in der Nationalmannschaft, auch Julian Nagelsmann. Und deswegen, ich glaube, das ist schon eine herausragende Geschichte. Er ist clever genug, er ist humorvoll, er ist schlagfertig und deswegen, er ist eine Maschine, hart gearbeitet. Deswegen muss man schon sagen, großen Respekt an Leon.
Hat er fantastisch, glaube ich, auch gemacht. Aber die Frage, die sich anschließt für mich, er hat sich jetzt wieder sportlich da reingekämpft, aber sein Vertrag läuft auf. Müsste der FC Bayern jetzt nicht die komplette Kehrtwende machen und sagen, wir müssen den jetzt schnellstmöglich verlängern?
Also bei Goretzka würde ich noch ein Wort vielleicht sagen, und zwar Charakter. Mhm. Er hat immer Charakter gezeigt, also im positiven Sinne. Er hat sich nie beschwert, so wie du gesagt hast, nach außen nicht, auch intern nicht. Er hat hart gearbeitet und dann wirst du dich belohnen. Dass er einen Wert hat, das ist ja klar, weil sonst hätte Bayern ihn ja nicht geholt. Und er ist jetzt in einer sehr guten Position. Und wenn du so ein Interview gibst, wie eben nach dem Spiel, dann fühlst du dich extrem wohl. Mhm. Und er spürt ja auch das Vertrauen jetzt von Kompany. Er hat gestern offensiven Sechser gespielt, also mit Kimmich schon, aber Kimmich war der defensivere. Und er ist ja dieser Box-to-Box-Spieler. Und das hat er nicht nur gestern herausragend gemacht. Ich mag ihn vom Charakter, weil er wirklich Charakter gezeigt hat in einer schwierigen Phase.
Er hat vielleicht ein bisschen diese Erfahrung auch gebraucht. Bei der Nationalmannschaft ist er ja letztlich auch regelrecht rausgeflogen, weil er auch ein bisschen störend war, weil er auch ein bisschen beleidigt gewesen ist eine Zeit lang.
Was heißt störend? Also in welchem
störend für die innere Hygiene. Atmosphäre.
Okay.
Und das hatte schon seine Gründe. Und wir erinnern uns an die WM in Katar, da war er nicht ganz so sozial veranlagt wie jetzt. Ohne ihm das jetzt vorwerfen zu wollen. Aber er hat halt ein bisschen seine Kränkungen nach außen getragen. Und das hat er wirklich gelernt abzustellen und beharrlich zu bleiben und dann vor allen Dingen an seiner Leistung zu arbeiten. Und gut, mit dem dann auch unbelasteten Vincent Kompany kam er ja auch schnell wieder überein. Und bei der Nationalmannschaft hat er dann völlig folgerichtig und logisch dann eben auch sein Comeback gefeiert. Und wir erinnern uns, im März, das war ein Riesen-Comeback. Mhm. Also in der Tat.
Wir schauen mal auf eine seiner großen Stärken, also diese Läufe, die tiefen Läufe, dieses Box-to-Box, also von Strafraum zu Strafraum oder auch im Strafraum aufzutauchen. Wenn er dann so fit ist und so in Form ist, dann ist er schon eine Waffe für den FC Bayern. Ne?
Dann gibt es eigentlich auf der Position fast keinen besseren Spieler. So weit würde ich gehen, weil er ist unglaublich zweikampfstark, er kommt zum Abschluss, er ist kopfballstark, er bringt alles mit, er hat einen super Charakter, wie gerade gesagt. Er hat die Widerstandsfähigkeit jetzt unter Beweis gestellt. Das zeichnet ihn absolut aus. Und die Bayern sollten sich, glaube ich, schleunigst Gedanken darüber machen, wie das weitergeht. Also bevor auf der Position zahlst du genau wie für Palinha dann horrendeste 50, Summe. Ja. 50, 60
dann
Millionen.
Vielleicht addieren dazu, wir reden ja immer von Identität. Ja, das Bayern, mir ist ja mir, ich war nie dort, aber das haben sie immer gelebt. Und du brauchst Spieler, die letztendlich auch auf dem Platz, aber auch außerhalb vom Platz, die Identität zu deinem Verein pflegt und auch lebt. Und ich glaube, Leon, also hat er auch gesagt, er will nicht weg. Er fühlt sich als 100% Bayern-Spieler, er fühlt sich 100% mit den Werten des Vereins auch irgendwo vereinigt. Und deswegen ohne da jetzt die Arbeit des Management reinreden zu wollen, aber das ist auch ein Stück weit, was bei aller spielerischen und auch charakterlichen Sache Identität und Liebe zu deinem Verein.
Das spielt eine große Rolle, gar keine Frage. Jetzt könnte man, wenn man jetzt was Kritisches sucht, sagen, warum hat Vincent Kompany denn die Jungen spät gebracht? Ne? Da gibt es ja Leute, die sagen, das muss der FC Bayern noch ein bisschen besser machen. Spieler wie Lennart Kahl und andere, denen mehr Zeit zu geben. Die kamen gestern 90. plus 3, es kamen erst Boey und Min-Jae. Ist die Kritik aus deiner Sicht gerechtfertigt, die man manchmal hört?
Also jetzt gestern auf das Spiel gemünzt, würde ich sagen, nein. Natürlich kann man darüber diskutieren, gar keine Frage. Würde ich aber nicht als Kritikpunkt am Trainer sehen. Was er sich gefallen lassen muss, ist die Kritik, dass er bisher zu wenig auf junge Spieler gesetzt hat. Und er hat ja jetzt gerade in den Vorbereitungsspielen gezeigt, dass er da schon ein bisschen umdenkt. Und der FC Bayern hat ja wirklich viele junge Spieler. Es ist jetzt nicht nur
hochveranlagte
Spieler. Es ist jetzt nicht nur der Lennart Kahl, der gerade seinen Vertrag bis 2028 verlängert hat, der ist 17. Es ist Kusi Azare, das ist Wisdom Mike, das ist Santos, das ist Wanner. Also wenn man da genau hinguckt, da ist schon die Zukunft des FC Bayern. Nur die werden nur dann die Zukunft des FC Bayern sein, wenn man sie sich auch entwickeln lässt, wenn man sie spielen lässt. Bisher war es immer so, dass diese Spieler ausgeliehen worden sind und dann irgendwann zurückgekommen sind oder eben auch nicht zurückgekommen sind. Ich glaube, es wäre ganz ratsam, sie über die eigene Mannschaft an das Niveau heranzuführen. Mhm. Und ich denke, dass Kompany das begriffen hat.
Letztlich hat ja zwischen den Zeilen gestern Julian Nagelsmann Ähnliches zu Woltemade geäußert, indem er gesagt hat, dass man sich sehr gut überlegen muss in dem Alter, nach so einer Halbserie, bei welchem Verein man in der nächsten Saison spielt. Denn das ist für ihn wichtig, dass der Spieler spielt. Und wo würde Woltemade spielen, wenn bei Bayern alle fit sind? Also Luis Diaz, Harry Kane, Musiala zurück, dann ist es gar nicht leicht für ihn einen Platz zu finden. Und das muss er sich natürlich auch fragen, wenn es noch mal Thema wird in den nächsten zwei Wochen. Wo ist mein Platz und spiele ich da dauerhaft überhaupt? Kriege ich die Spielzeit, die ich brauche, um für die WM 26 mich in Erinnerung zu rufen?
Ich sehe Woltemade eigentlich perspektivisch als Nachfolger von Harry Kane, weil er eine sehr, sehr ähnliche Spielanlage hat. Er lässt sich ja auch auf die Zehnerposition fallen, agiert mehr aus der Tiefe heraus.
So wollte mal, da kommen wir noch, aber ja,
und, gut. Ja, und genau deswegen, wo sollte er spielen? Wir haben uns diese Frage schon gestellt, als Musiala noch fit war. Das wäre sehr, sehr schwierig geworden.
Ja, aber nochmal zurück zu den jungen Spielern, was wir gerade besprochen haben. Es war ja auch in der Vergangenheit nie anders. Es gab mal junge, hochtalentierte Gaudino, Scholl, die in der Vorbereitung wirklich zum Teil geglänzt haben, unter Guardiola übrigens noch. Und alle haben gesagt, wow, die werden den Schritt bei Bayern München schaffen. Nein, es ist nicht einfach und es ist verdammt schwierig auch für die Jugend jetzt, weil, wenn du in die Saison gehst, der Druck da ist bei Bayern München, dann setzt logischerweise ein Trainer eher dann ein Stück weit auf eine Erfahrung als dann auf einen jungen Spieler.
Aber guck doch mal zum FC Barcelona zum Beispiel, wie die das schaffen seit Jahrzehnten aus La Masia, aus ihrem Nachwuchscamp, Spieler wirklich in die erste Mannschaft zu holen und auf ein Champions-League-Niveau zu bringen und so. Ja. Also das ist ja, das muss doch in München genauso möglich
sie
sein.
Sie müssen mehr Spielzeiten bekommen, da gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Also nicht nur in der 90. Plusminute, sondern schon mehr Spielzeit. Aber bei Bayern München ist es immer verdammt schwierig, eben von Anfang an mit zwei, drei ganz jungen Spielern zu spielen. Das ist ja nun auch nicht die Philosophie der Bayern.
Das ja, aber müsste sich das vielleicht ändern? Das ist ja die Diskussion.
Wenn man denkt, wie in Barcelona ausgebildet wird, dann sieht man, dass Spieler eben im Alter von 17, 18 Jahren sehr viel weiter sind als Spieler in dem Alter in unseren Breitengrad.
Bleiben wir doch beim Beispiel Lennart Kahl. Wenn der FC Bayern es hinbekommt, den sich wirklich entwickeln zu lassen in der eigenen Mannschaft, der ist 17 und hochveranlagt, dann muss der FC Bayern künftig keine 75 Millionen für Luis Diaz ausgeben.
Ich glaube, Stefan hat es gesagt, das war nie so richtig die DNA aus tiefster Überzeugung.
Sie mussten das nicht, immer konnten das eher mit dem Festgeldkonto regeln. Ja?
Exakt, aber wenn man mal zurückschaut, wir reden jetzt gerade von einem Spieler, der über den Teich nach Vancouver gegangen ist, mit die größte Bayern-deutsche Legende, die wir in der Historie haben, auch aktuell haben, mit Thomas Müller. Ja. Ist Thomas Müller wirklich aus Überzeugung in die erste Mannschaft gekommen? Oder war es Hermann Gerland und Louis van Gaal, der die Cojones hatte, sagt, ich lasse den spielen? Ja. Bart Stuber ähnlich. Und ich glaube, das sind Faktoren.
Ja, Pavlovic ist jetzt das jüngste Beispiel. Er ist ja nur reingekommen, weil andere...
Naja, er war gar nicht geplant. Ja, er war eigentlich auf dem Abstellgleis. Er sollte in der Jugend weggeschickt werden. Aufgrund von der Transferpolitik, die nicht so geklappt hat, von verletzten Spielern, ist Pavlovic reingekommen. Und ich kannte den jungen AS-19-Spieler, und habe ihn auch dem einen oder anderen Verein vorgeschlagen, weil er herausragende Fähigkeiten hat, charakterfest ist. Durch Zufall ist er dann in die erste Mannschaft gekommen. Und deswegen der Mut, glaube ich, wir werden später auch noch mal ein bisschen über die Konkurrenzfähigkeit zu Bramley kommen. Du brauchst auch den Mut, junge Spieler, nicht 3, 4, 5 von Beginn an zu spielen, aber so talentierte Spieler wie eben ein Lennart Karl, du hast sie angesprochen, die haben das, ich glaube, das Talent, die Fähigkeit, die Qualität, peu à peu wirklich ein Teil des Profikaders zu sein und dann auch immer wieder mal das Vertrauen zu geben, das ist A und O, wenn der Trainer dir das Vertrauen schenkt und du spürst, ich bin ein Teil des Teams. Arda Güler bei Real Madrid, das ist das beste Beispiel. Bei Ancelotti war auch immer irgendwo außen vor, du hast gedacht, ey, der hat zwei rechte Füße, kann ich kicken und jetzt ist er in der kurzen Zeit mit Xabi Alonso, der sehr mutig ist, eine tragende Säule und das kann Bayern ein bisschen auch forcieren, meiner
Meinung nach. Das ist das Entscheidende, was Sammy sagt. Du hast jetzt die ganzen Trainernamen genannt. Das liegt am Trainer. Das muss Vincent Kompany, gar nicht die Bayern, sondern Vincent Kompany, muss entscheiden, was er will. Und jeder Spieler, der da hingeht, Tom Bischoff, ich denke, die sind so gebrieft, dass sie wissen, was sie da erwartet. Denn natürlich fragt man
sich. Natürlich würde der in Hoffenheim mehr spielen als bei Bayern.
Aber natürlich frage ich mich, wo will er da spielen? Für wen will Tom Bischoff da jetzt aktuell gerade spielen? Ja, aber das muss ihm der Trainer vermittelt haben. Der Grund, warum Florian Wirtz zu Liverpool gegangen ist, ist, weil Arne Slot ihm ganz klar gesagt hat, was er mit ihm vorhat. Der Trainer braucht den Plan. Der Trainer muss wissen, wo spielt Lennart Karl, wie oft, wie ist das kommuniziert. Das ist das Entscheidende.
So, jetzt nehmen wir nochmal Pavlovic, wenn er zurückkommt. Wo soll er denn spielen, wenn Goretzka und Kimmich so weiterspielen?
Ja. Und wo soll dann Bischoff spielen?
Ja, genau. Ja.
Der Bischoff ist, glaube ich, dann leider eher ein Spieler der Kategorie nice to have, weil er halt eben auch nichts gekostet hat. Angelo Stiller war übrigens auch mal beim FC Bayern.
Ja.
Den hätte man heute sogar gerne.
Jetzt reden wir ganz viel über den FC Bayern München, aber das hat gestern auch der VfB Stuttgart gespielt und nicht schlecht gespielt. Sammy, was erwartest du dir vom VfB in dieser Saison? Letztes Jahr durch den Pokalsieg das internationale Geschäft gerettet, einen Titel gewonnen. Überhaupt in den 2 Jahren seit der Relegation ja ein Wahnsinnsweg. Wie geht der weiter, deiner Meinung nach?
Meiner Meinung nach sehr positiv, weil sie, glaube ich, in der Vereinsführung sehr, sie haben Ruhe reinbekommen. Das war beim VfB nicht immer so. Es ist Ruhe, es ist ein wenig irgendwo Nebengeräusche zu hören. Und wenn sie da sind, machen sie es relativ souverän. Mhm. Aber der entscheidende Faktor ist Sebastian Hoeneß. Auf dem Weg zu einem der besten deutschen Trainer zu werden. Jetzt schon herausragend gut. Ihm wurde, glaube ich, nach der ersten Saison, wo er sich für die Champions League qualifiziert hat, mit der Mannschaft schon gesagt, der Absturz wird kommen. Er war nicht da, er war nicht mehr ganz so toll vielleicht wie die erste Saison, aber du hast auch mit Gerasi einen absoluten Topscorer verloren. Aber den Pokalsieg, sie haben Hunger, die Mannschaft ist gefestigt, sie haben Meo abgegeben, ja, aber trotzdem mit ein, zwei anderen Spielern gut nachgerüstet. Den Fußball, den sie spielen, die Überzeugung, die er hat, diesen Mut nach vorne zu spielen, auch immer wieder junge Spieler reinzuwerfen. Wenn ich eine Prognose machen darf, muss, will, dann glaube ich, dass der VfB Stuttgart mit Sebastian Hoeneß, wenn ich gezogen werde, ich glaube, sie könnten wieder die Champions League angreifen, ja.
Okay. Der VfB gehört ja auch sozusagen zu deinem Gebiet.
Ja.
Bild Süd. Bist du auch so optimistisch für den VfB?
Ja, die machen einen sehr, sehr guten Eindruck. Also auch im Trainingslager, ich habe einige Spiele gesehen. Das war schon gut, wie die spielen. Und auch gestern war es ja wirklich in weiten Ansätzen sehr, sehr ansehnlich. Bis auf die ersten 20 Minuten vielleicht, du hast es eben angesprochen. Aber was der VfB zum Beispiel ja auch gemacht hat, die schauen ja perspektivisch. Sie haben Noah Darwich geholt, ein junger deutscher Spieler, der in La Masia ausgebildet worden ist beim FC Barcelona die letzten paar Jahre. Sie haben den, wie heißt er mit Vornamen, Andres?
Andres
von Real Madrid geholt. Auch alles junge Leute, jetzt keine klassischen Eigengewächse. Aber da sieht man, dass die perspektivisch natürlich auch fußballerisch in einer ganz anderen Dimension denken, als es beim VfB vielleicht noch in den letzten 5, 6 Jahren der Fall gewesen ist.
Und gestern dann, da sehen wir die Neuzugänge. Thiago Thomas kam dann noch gestern dazu, vom VfL Wolfsburg zurückgeholt. Ist das stark genug, was Sie auf dem Transfermarkt gemacht haben, um diese Vorschusslorbeeren irgendwie zu rechtfertigen aus deiner Sicht? Ich meine, du bist sehr viel beim VfB, guckst viele Spiele.
Auch nicht öfter als Sammy wahrscheinlich, aber
ja, das mag sein,
schon oft. Ich glaube, wir wissen, was der VfB kann an guten Tagen. Aber Sebastian Hoeneß wird auch nicht vergessen haben, dass er 6 Heimspiele in Folge verloren hat mit genau diesem Kader. Und dafür gibt es natürlich auch Gründe, dass eben doch noch nicht alles auf den stabilsten Füßen steht, so gut das ist, was sie im Umfeld machen. Aber sie haben natürlich auch so viel Qualität abgegeben in den letzten Jahren mit Anton Ito Girassi und das Jahr davor mit Endo Mavropanos etc. Viel Geld gemacht. Jetzt Mio, Schlüsselspieler für die Offensive Mio mit seinen feinen Pässen, den sie nicht ersetzt haben bis jetzt. Das wird Sebastian Hoeneß wollen. So schön es ist ja auf die Zukunft, Jovanovic und anderes etc. Wir sind alle noch 18, 19, 20 entwicklungsfähig. Aber sie brauchen, glaube ich, dieses Jahr schon. Sie werden sicherlich auch noch jemanden holen, auch fürs zentrale Mittelfeld. Und wenn dann sie ohne Verletzung der Schlüsselspieler wie Stiller, mal gucken, was mit Woltemade passiert, durchkommen, dann können sie definitiv trotz Belastung mit internationalem Geschäft, das war letztes Jahr auch ein bisschen ein Problem, ganz sicher um die Champions League-Plätze mitspielen. Das glaube ich schon.
Einfach ein Profi hat den Namen Woltemade jetzt auch noch hier serviert, weil damit machen wir natürlich weiter. Nick Woltemade. Was war das für ein Transfer-Hickhack zwischen Bayern und Stuttgart? Und wie geht so ein junger Mann damit um, wenn er dauernd irgendwie zwischen Baum und Borke sitzt? Oh, 3 Euro von mir. Ja gut, mache ich mir schnell rein.
Endlich.
Ins Phrasenschwein. Na gut. Also, das gleich. 89 Sekunden Hinweise von unserem Sportwettpartner und dann das Thema Nick Woltemade. Die erste Sendung der neuen Saison. Und es war ja doch ein bisschen unübersichtlich eine Zeit lang zwischen Nick Woltemade, dem VfB und dem FC Bayern München. Jetzt haben wir das Gefühl, wir haben wieder den Durchblick. So schaut's aus.
Das ist Nick Woltemade oder wie wir ihn nennen, der Weiße Riese. Ein Talent, das nicht einmal der FC Bayern übersehen konnte. 1,98 geballte Torgefahr. Und deswegen ist man in München so unfassbar scharf darauf, mit ihm endlich mal wieder einen richtig großen Wunschtransfer zu machen. So schaut's aus. Das richtige Näschen hatte aber nun mal bei Woltemade der VfB Stuttgart. Und es war der VfB, der vor einem Jahr einen mittelmäßigen Stürmer des SV Werder verpflichtete, der seine ersten Bundesliga-Tore tatsächlich erst im Mai 2024 erzielte. Und es war der Trainer des VfB, der aus Woltemade in nur einer Saison einen Top-Torjäger, einen Publikumsliebling und einen Nationalspieler gemacht hat. Kein Wunder, dass Hoeneß den Diamanten, den er selbst geschliffen hat, jetzt behalten will. So schaut's aus. Max Eberl und den Bayern könnte es mit Woltemade also wieder mal so gehen, wie meistens mit den Wunschtransfers. Entweder sie kommen gar nicht, wie Florian Wirtz, oder sie kommen zu spät, wie Palinha, und sind plötzlich gar keine Wunschkandidaten mehr. Und wenn so ein Wunschobjekt der Begierde wie Woltemade noch 3 Jahre Vertrag hat und sein Verein dank blitzschneller Investitionspartner kein schnelles Geld mehr braucht, dann hat Eberl erst kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. So schaut's aus. Warum ist Bayern eigentlich so scharf auf Woltemade? Ganz einfach. Wer den VfB zum DFB-Pokalsieg schießen kann, der kann doch auch die Bayern zum Henkelpott schießen. Und solche Typen soll Eberl verpflichten. Interessanterweise hat man jetzt aber Coman, den letzten Champions-League-Siegtorschützen, verkauft. Für 30 Millionen. So kleine Zahlen kannte man vom saudi-arabischen Markt bis jetzt noch gar nicht. Egal. Mit der Kohle könnte Bayern jetzt das Angebot für Woltemade noch ein bisschen attraktiver gestalten. Doch der VfB will für die Bayern das Büro nicht aufschließen. Und für Werle ist der Fall Woltemade endgültig vom Tisch. So schaut's aus.
Ja, ich würde das gerne gleich ein bisschen strukturieren, aber zunächst, ist das vom Tisch? Ist die Akte zu, so wie Werle sagt?
99,9%. Ich habe es eingangs der Sendung gesagt. Wenn irgendwas Dramatisches passiert und der FC Bayern sich entscheidet, jetzt noch ein paar Millionen draufzupacken, werden sie sicherlich beim VfB Stuttgart auch nochmal nachdenken. Aber Stand heute sollte man Alexander Werle glauben, was er gestern gesagt hat, weil es ist ja eine sportliche Entscheidung. Es ist unter anderem ein Versprechen an Sebastian Hoeneß, nicht wieder alle Leistungsträger zu verkaufen. Und ich glaube, Sebastian Hoeneß weiß, dass diese Saison mit Doppelbelastung Bundesliga, Europa League durchzukommen, vorne nur mit Undav und Demirovic ein bisschen schwierig werden würde. Und so haben sie sich halt für den sportlichen Verbleib entschieden. Das wäre einfach gewesen, ihn zu verkaufen, zu sagen, Mensch, wunderbar, wir haben ihn ablösefrei geholt und machen jetzt 50, 55, 60 Millionen Gewinn oder 65. Ja. Es ist für den VfB auch mit Risiko behaftet. Ja, performt in dieser kommenden Saison nicht, wird spätestens am Saisonende jeder sagen, hättet ihr ihn
doch mal verkauft. Jetzt wollen wir aber trotzdem vielleicht ein bisschen strukturieren. Ich würde gerne einmal am Anfang aus der Sicht des Spielers sprechen oder diskutieren. Verstehst du, dass Nick Woltemade, wenn der FC Bayern sagt, komm doch zu uns, dass er sagt, ja, das möchte ich jetzt machen?
Ja, absolut, kann ich das nachvollziehen und verstehe ich auch. Allerdings für seine Entwicklung und für das, was er ja auch vorhat, nämlich die WM im nächsten Jahr, und zwar als Stammspieler zu spielen, wäre es sinnvoller, und beim VfB Stuttgart zu bleiben. Der VfB Stuttgart hat Ansprüche, hat Ziele und dafür brauchen sie Woltemade. Das ist überhaupt keine Frage. Für mich würde sie auch die Frage stellen, wenn die Bayern offensiv alle an Bord haben und alle fit sind, wo wäre da der Platz für Woltemade? Den sehe ich jetzt auch nicht. Also soll er für seine Entwicklung lieber in Stuttgart bleiben. Mhm. Dort spürt er das absolute Vertrauen, unangefochten, die Nummer 1 im Sturm. Und dann, wenn er fit bleibt, mit Hinblick auf die WM, wahrscheinlich sogar Stammspieler der Nationalmannschaft vorne. Also das macht alles Sinn. Den Gedanke zu sagen, als Spieler, der FC Bayern ruft und ich möchte da gerne hingehen, das ehrt Woltemade, weil er anscheinend von sich extrem überzeugt ist. Er ist hochtalentiert, hat ein Riesenpotenzial, überhaupt keine Frage. Aber er spricht überhaupt nichts dagegen, diese Entscheidung ein Jahr zu
vertagen
ja. Und dann zu sagen, dann gehe ich zum FC Bayern. Harry Kane wird dann wahrscheinlich den FC Bayern verlassen. Die Lücke ist da. Woltemade kommt rein und ist dann eingesetzter Spieler bei Bayern München.
Sammy, du aus deiner Erfahrung als ehemaliger Spieler, sind solche Angebote, wenn der FC Bayern kommt, hat man als Spieler die Sorge, dass das eine einmalige Sache ist? Es ist ein jetzt ein Moment, den muss ich ergreifen.
Nein, ich glaube das, also definitiv nicht. Und ich glaube, das ist immer so in der Gesamtkonstellation geschuldet. Warum will ich jetzt in diesem Sommer den Verein wechseln? Und ich glaube, dass es ein Stück weit auch mit vielleicht der Wertschätzung des Angebots zu tun haben könnte, das heißt, Nick Woltemade vom VfB Stuttgart bekommen hat.
Also weil er würde sich gehaltsmäßig natürlich schon extrem wahrscheinlich
Wir sprechen ja hier über den Spieler mit dem meisten Marktwert aktuell, den der VfB generieren könnte. Ja. Sportlich, glaube ich, fühlt sich Nick Woltemade unheimlich wohl beim VfB Stuttgart und auch unter Sebastian Hoeneß. Nur Bayern München ist Dauergast in der Champions League. Bayern München ist immer der Top-Kandidat auf die deutsche Meisterschaft. Du hast die größte und weiteste Sichtbarkeit, nicht nur im nationalen, sondern auch im internationalen Fußball, auch für ihn persönlich. Er spielt wahrscheinlich auch mit besseren Spielern tagtäglich zusammen im Training. Legitim. Nur ist es dann eine Frage, vielleicht hat er sich dann ein bisschen zu sehr auf die eine Seite gepackt. Aber im Großen und Ganzen spricht es auch für mich, für ein Selbstvertrauen, für ein gesundes Selbstvertrauen. Ich gehe zu den Bayern, ich habe ein halbes Jahr top performt und ich werde mich auch dort durchsetzen. Und solche Spieler, glaube ich, brauchen Top-Mannschaften wie eben der FC Bayern oder auch international Madrid, Barcelona, Inter Mailand etc. etc.
Aber es läuft ja nicht weg. Oder er ist ja
jung. Ja, das ist die Frage.
Also er hat ja noch 10 Jahre vor sich, sprich 2 oder vielleicht 3 Verträge noch vor sich. Ja. Und er spricht doch überhaupt nichts dagegen, diesen Schritt dann im nächsten Jahr zu gehen.
Ich sehe das 100%, wie Stefan oder auch Sammy jetzt gesagt haben. Also letztlich verstehe ich alle Seiten in der Nummer, aber es ist festgefahren, weil der VfB eine Summe aufruft, die Bayern nicht zahlen will. Das ist normales Business und dann wird es dabei bleiben, es sei denn, die Bayern bewegen sich. Dann würde der VfB das wahrscheinlich auch jetzt noch machen. Aber ich persönlich glaube auch, dass es für Woltemade besser wäre, er spielt nach einem halben Top-Jahr, ein halbes Top-Jahr in der Bundesliga, noch mal weiter
in Stuttgart. Ja, wir haben mal so ein paar Zahlen rausgesucht aus seiner bisherigen Karriere. Also das ist natürlich ein bisschen auf Tore jetzt reduziert, aber es ist ganz interessant. Er hat damals in Elversberg, glaube ich, 10 Tore geschossen in der dritten Liga. Dann bei Bremen waren es 2. Ne? Und jetzt sind es 12. Also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie alle Ligen, in denen er gespielt hat, irgendwie kurz und klein geschossen hat. Aber trotzdem haben alle gesehen, auch durch die U21, auch durch die Auftritte in der Nationalmannschaft, dass da ein Riesenpotenzial ist. Also die Summe ist wahrscheinlich nicht das, was er bisher geleistet hat, sondern das, was man ihm noch zutraut.
Also er galt aber schon als sehr junger Spieler, als er noch an der Schwelle zur Volljährigkeit stand, schon als Riesentalent. Ich weiß, dass das damals waren die noch erste Liga, Schalke 04 eben holen wollte, und die hätten richtig Geld bezahlt an ihn, nicht an Bremen. Das wäre damals nicht nötig gewesen. Es ist dann letztlich geplatzt. Aber man sieht, dass da gab es bereits große Aufmerksamkeit in der Liga. Und es war eigentlich eher erstaunlich, dass das in Bremen nie zum Ausdruck gekommen ist, was er kann. Auch in zwei Anläufen nicht. In Stuttgart ist es dann ja eigentlich auch erst im letzten halben Jahr so richtig expressiv hervorgetreten. Ich finde, dass die Bayern da auch etwas versäumt haben. Ich finde auch, dass sie in der ganzen strategischen Anbahnung des Transfers grobe Versäumnisse begangen haben. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema.
Das ist ein Thema, was wir gerne nochmal besprechen, weil es interessiert mich, was du damit meinst. Aber wir machen eine kurze Pause, sind dann gleich zurück mit dem Thema Woltemade. Und wenn du strategische Anbahnung sagst, dann man hat sich erst mit dem Spieler und dann mit dem Verein, wäre es andersrum vielleicht ein bisschen besser gewesen. Können wir gleich diskutieren, und wir schauen natürlich auch auf die erste Runde des DFB-Pokals. Das nach einer kurzen Pause hier im Doppelpass bei Sport 1 und natürlich auch in dieser Saison tolle Preise für Sie zu gewinnen. Drück in die Daumen beim Gewinnspiel. Bis gleich. Willkommen zurück beim Doppelpass am Supercup und DFB-Pokal-Wochenende. Kommendes Wochenende dann der Bundesliga-Start, und das ist ja natürlich für uns auch alle interessant. Wir haben gerade in der Pause auch lange drüber gesprochen. Stefan sagt, boah, glaubst du wirklich Stuttgart, Champions League? Und dann wurde wieder diskutiert, geht Ihnen zu Hause wahrscheinlich genauso. Aber wir waren beim Thema Nick Woltemade. Und wie sehen das eigentlich die Fans des VfB Stuttgart? Katharina kann da mal nachfragen.
Absolut. Und das war ein Mann, der auch noch fast Namensvetter ist und aus Stuttgart kommt. Nico nämlich, der heute übrigens zum ersten Mal hier beim Doppelpass ist, die Karten seinem Papa zum Geburtstag geschenkt hat. Also herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich nach dort hinten. Sehr gute Geschenkidee, by the way. Und sehr lange darauf gewartet, dass ihr herkommen konntet. Und ganz offensichtlich natürlich VfB-Fan. Gestern Abend das Spiel mitverfolgt. Alexander Werle hat sich hingestellt und hat gesagt, die Akte ist geschlossen. Er bleibt hier bei uns. Findest du es gut, dass man den Bayern da jetzt so die Stirn bietet?
Ja, also an sich finde ich Nick ein super Spieler und ich freue mich, dass er bei uns bleibt tatsächlich. Natürlich wäre es aus unternehmerischer Sicht attraktiv gewesen, ihn zu verkaufen, aber ich denke, dass er uns spielerisch einen großen Mehrwert bieten kann und auch dadurch, dass wir wieder eine internationale Belastung haben, uns dabei helfen wird, in der nächsten Saison hoffentlich so erfolgreich wie möglich zu sein.
Ist das denn so, ja, gerne Applaus dafür, ist das denn so auch die einhellige Meinung bei euch, bei den anderen Fans? Ah, okay, da gibt es geteilte Meinungen.
Ja, es gibt tatsächlich schon geteilte Meinungen. Also ich habe auch gehört, so ja, wenn wir 65 Millionen bekommen, dann soll er gehen. Aber
wäre schon lukrativ für den Verein.
Auf jeden Fall. Es wäre ein großer finanzieller Gewinn. Aber ich denke jetzt auch mit dem Abgang von Enzo Mejo, der uns in 1-gegen-1-Situationen immer gut helfen konnte, haben wir einen großen Verlust gemacht. Und Nick Woltemade spielt zwar nicht die gleiche Position, aber ich denke, dass auch er hohe große Qualitäten im 1-gegen-1 hat und sich immer gut durchwurschteln kann. Und bin deswegen froh, dass er uns erhalten bleibt.
Und wenn es denn aber dann so kommen sollte, dass er möglicherweise nicht mehr ganz so performt, wie er es jetzt in der Rückrunde gezeigt hat, dann nicht mehr so viel wert sein sollte, wir sprechen viel im Konjunktiv, dann fragt man sich ja vielleicht doch, ist das Geld nichts mehr wert im Schwabenländle? Also was macht man denn dann?
Ja.
Würde man rückblickend aber nicht mehr sagen, hey, das war jetzt eine falsche Entscheidung damals, sondern du bleibst dabei, ist jetzt die richtige Entscheidung?
Ich denke, es ist die richtige Entscheidung. Ich meine, keiner kann in die Zukunft sehen. Und ich denke, wenn er so weitermacht und bei uns viel Spielpraxis sammeln kann, dann wird er auch ein Startelf-Spieler für die Nationalmannschaft bei der WM nächstes Jahr. Und ich sehe da jetzt nicht das große Risiko, dass er jetzt sportlich extrem abfällt von der Leistung. Deswegen bin ich da zuversichtlich, dass er weiter Tore für uns schießt.
Also insgesamt in Stuttgart offensichtlich geteilte Meinung, aber bei Nico eine ganz eindeutige. Der VfB hat alles richtig gemacht. Applaus nochmal. Dankeschön. Vielen Dank. So.
Sehr gutes Interview von Nico, aber eine Tom Bartels ist es aufgefallen. Niemand kann in die Zukunft sehen. 3 Euro, aber die spendiere ich dir, Nico. Ja? Wie nimmst du das denn wahr? Gibt es da diese zwei Lager oder ist man eigentlich, oder ist das ein Lager, gut, dass wir mal jemanden nicht abgeben, gut, dass wir nicht, weil der FC Bayern mit den großen Scheinen wedelt, schwach werden?
Also
ist das stärker in Stuttgart?
In Stuttgart hat es viele Leute genervt, wie lange das Thema war. Es wurde eigentlich ja fast nur noch über Nick Woltemade gesprochen, gar nicht mehr über den Pokalsieg. Mhm. Deswegen wünschen sich, glaube ich, alle, dass das Thema endet. Aber vielleicht noch eine Bemerkung. Ich glaube, die Gefahr, dass Nick Woltemade das Marktwert sinkt, die besteht gar nicht. Der ist am Anfang aus meiner Sicht. Unter Sebastian Hoeneß haben sich alle Spieler, wirklich durchgehend alle Spieler verbessert, entwickelt. Das wird so weitergehen, wenn er bleibt. Ganz im Gegenteil, der hat Qualitäten, die kaum jemand hat. Die Körpergröße, hat ja schon Otto Rehagel gesagt, die Größe, die kannst du nicht, wie auch immer, schaffen als Trainer.
Da sagst du doch dann, wenn 3 Euro.
Genau, mach 3 Euro rein für mich gerne.
Na gut, wieso muss ich fit sein?
Dann ist dein eigenes Geld nehmen.
Hast du nicht?
Nicht im Moment nicht, nee.
Das ist natürlich selbstbewusst, sich hier hinzusetzen ohne Kleingeld.
Ich habe hier noch nie gezahlt. Und diese Floskel habe ich angekündigt, möchte ich sagen. Auf jeden Fall 1,98, unfassbar gut, wie Nico sagte im 1 gegen 1. Es gibt einen solchen Spieler nicht nochmal, der Bälle festmachen kann. Und deswegen kann ich verstehen, dass der VfB da an absolute Schmerzgrenzen geht, was er aufruft.
Philipp, du hast vorhin gesagt, beim VfB war man nicht glücklich über die Anbahnung die Anbahnung des FC Bayern sei nicht glücklich gewesen für einen möglichen Transfererfolg. Ich habe dann ergänzt, also erst mit dem Spieler sich zu einigen und dann mit dem Verein zu sprechen, ist die falsche Reihenfolge aus Sicht des VfB gewesen?
Aus Sicht des VfB auf jeden Fall. Die haben sich darüber richtig geärgert. Es ist natürlich, das weiß man, gang und gäbe im Geschäft, aber vielleicht hat es der FC Bayern da doch etwas auf die Spitze getrieben, indem er wirklich nahezu alles klar gemacht hat und es dann ja auch über gewisse Medienkanäle lanciert wurde. Von wem auch immer. Das haben die Stuttgarter jedenfalls so wahrgenommen und waren darüber wirklich sehr verärgert. Und das hat auch, sagen wir mal, den Stolz des VfB berührt und auch eine gewisse Trotzreaktion hervorgerufen, würde ich sagen. Und das ist natürlich völlig hypothetisch, aber ich könnte mir vorstellen, wenn der FC Bayern eben höflich den Weg des Einvernehmens gegangen wäre und den VfB informiert hätte, wäre das Geschäft vielleicht gelungen.
Dann hätte der FC Bayern vor allem wahrscheinlich gleich am Anfang erfahren, was für eine Summe der VfB Stuttgart aufruft und sich dann entscheiden können, ja oder nein. Also so.
Das ist ein Punkt, aber es gibt natürlich immerhin eins zu bedenken. Steffen gerade eben gesagt, er kann ja auch nächstes Jahr nach Bayern gehen. Das stimmt. Für die Bayern gilt es aber natürlich irgendwie immer auch die Gefahr einzuschätzen, ob der nächstes Jahr überhaupt noch bereit ist, zum FC Bayern zu gehen oder ob nicht dann längst ein Club aus der Premier League Ansprüche stellt bzw. Wünsche hat. Ja. Das ist mittlerweile ja eben ein Risiko, das auch den FC Bayern absolut immer gewahr sein
muss. Philipp, du hast gerade gesagt, irgendwelche Medienkanäle lancieren. Da frage ich doch mal dich, hast du eine Idee, wo die Infos da immer herkommen aus dem FC Bayern? Spielst du da eine Rolle?
Fakt ist, dass der VfB Stuttgart durch unsere Berichterstattung überrascht worden ist, dass Nick Woltemade mit dem FC Bayern einig ist. Und das ist, hat Philipp vollkommen recht, beim VfB Stuttgart natürlich alles andere als gut angekommen. Die haben sich geärgert, aber ich glaube, das war letztendlich nicht das entscheidende Kriterium, ihn nicht gehen zu lassen, sondern wirklich die sportliche Entscheidung zu wissen, man braucht ihn für die kommende Saison und vor allen Dingen, man glaubt an ihn, dass er sich eben weiterentwickeln wird. Und wenn er sich so weiterentwickelt, und das hat ja ganz, ganz eng mit Sebastian Hoeneß zu tun als Trainer, der war ja nicht mal gemeldet für die Champions League und hat sich dann ja erst weiterentwickelt in der zweiten Hälfte der Saison. Und wenn das so weitergeht, dann hat der VfB definitiv alles richtig gemacht. Und ja, ganz sicher werden dann nach der WM auch der FC Arsenal, der FC Chelsea, Manchester City kommen. Und ob er dann nur noch 75 Millionen kostet, sei mal dahingestellt.
Aber was heißt das was sagt das über den FC Bayern aus, wenn die Bild-Zeitung früher weiß, dass ein Spieler vom VfB Stuttgart mit dem FC Bayern einig ist als der Verein selbst, der
und
VfB.
Und wenn man, so wie ich das gehört habe, der VfB wollte ja mit Woltemade verlängern, das war der Stand, die haben sich dann zurückgezogen und das Nächste, was der VfB gehört hat, war, er geht zu Bayern. Das stand in der Zeitung dort. Das ist natürlich für den Verein sehr seltsam, der das so gar nicht auf dem Schirm hat und ja eigentlich dem Spieler mehr Geld zahlen will, was sie ja jetzt auch tun werden. Sie werden ja sein.
Sie wollen den Vertrag anpassen, ja.
Wollen den Vertrag anpassen. Aber trotzdem, was ich nicht verstehe in der ganzen Geschichte ist, was wollen die Bayern wirklich? Will Vincent Kompany unbedingt jetzt Nick Woltemade? Weil dann könnten sie ihn sich leisten, dann zahlen sie halt ein paar Millionen mehr. Wenn der so wichtig ist, dass der für den FC Bayern jetzt schon nach vorne bringt, dann muss ich doch alles darauf setzen, ihn zu kriegen und dann kann das nicht an 5 Millionen scheitern. Und das ist für mich die Frage. Wollen sie denn wirklich alle, auch in der Führung, wollen sie alle Nick Woltemade haben oder ist es eigentlich egal, ob sie ihn holen oder nun Kunku oder Simmons, Xavi Simmons, einen ähnlichen Spielertypen? Das ist die Frage. Naja, und da müssen sich doch committen, die müssen doch sagen. Ja. Wir sehen, was
aber
der kann.
Aber manchmal sind eben 5 Millionen auch ausschlaggebend. Ich meine, bei Jonathan Thal im Jahr davor ist auch gescheitert.
Okay. Da ist der Transfer. Ja, aber sie wollten ja Florian Wirtz holen. Also ich meine, die hatten ja irgendwo schon mal geguckt, also auch im dreistelligen Bereich, ob da was möglich ist. Klar haben sie jetzt für also, Diaz schon viel ausgegeben.
Ich kann den FC Bayern total gut verstehen, dass sie Nick Woltemade wollen. Ne? Ob er jetzt der allein selig machende Transfer gewesen wäre für diesen Sommer, sei mal wirklich dahingestellt. Dass sie sich für so einen Spieler interessieren, ist ja vollkommen okay. Was ich aber auch völlig in Ordnung finde, ist, dass sie nicht einfach jede Ablöseforderung erfüllen, so nach dem Motto, jetzt greifen wir in den Geldsack und streuen das Geld mit vollen Händen raus. Das berühmte Festgeldkonto hat ja auch gelitten in den letzten Jahren, das wissen wir, die müssen also schon ein bisschen kalkulieren. Und ich finde es auch völlig legitim, dann irgendwann zu sagen, okay, bis zu der Summe und nicht weiter. Und was ich allerdings clever finden würde vom FC Bayern, wenn sie wirklich genauso wie der VfB Stuttgart an Nick Woltemades Entwicklung glauben, dass sie sich jetzt mit dem VfB zusammensetzen und eine Vereinbarung in welcher Form auch immer, Matching Right oder was es da alles für Möglichkeiten gibt, für die kommende Saison, also für nach der WM treffen. Weil, wenn dann die Großen kommen, hat der FC Bayern zumindest ein Erstzugriffsrecht.
Aber es ist ja trotzdem so, dass es sich so ein bisschen schon an Tah auch erinnert. Da war man sich auch mit dem Spieler einig. Nachher ging es dann doch nicht. Jetzt mit Woltemade, dann geht es doch nicht. Eberl macht die Anbahnung. Dresden macht die Gespräche mit dem Verein. Also so ein ganz rundes Bild kippt für mich der FC Bayern da nicht ab.
Ich bin nicht in den Bayern-Büros oder auch so nah dran wie Jörg. Aber natürlich ist es schon so, dass man merkt, dass da nicht eine Sprache gesprochen wird. Und ich glaube, der Punkt ist, wenn du frühzeitig anrufst beim VfB Stuttgart, dann weißt du ungefähr, ist der Spieler auf dem Markt, wenn ja, für welchen Preis, oder ist er komplett unverkäuflich. Und ein gut aufgestellter Verein, das ist aktuell der VfB Stuttgart, ich habe es vorhin schon erwähnt, es gibt immer wieder strategische Kaderplansitzungen, es gibt eine Saisonanalyse, wo die sportliche Leitung, aber auch der Vorstandsvorsitzende mit dabei ist. Und dann machst du ein Plan, aber auch ein Looking Forward. Wo geht es eigentlich hin und was wollen wir haben? Und wenn da eben Nick Woltemade ein ganz, ganz fester Bestandteil deines Kaders ist, von dem du 100% überzeugt bist, dass er dir damit hilft oder die Chance höher ist, deine sportlichen Ziele zu erreichen, sprich Champions League oder internationales Geschäft, erhebt es letztendlich auch deine Attraktivität auf dem nationalen wie internationalen Markt. Du kriegst dadurch wieder mehr Einnahmen, du kriegst wieder mehr Spieler. Und ich glaube, der entscheidende Faktor bei Nick Woltemade ist, dass der VfB Stuttgart, vor allem voran Sebastian Hoeneß, 100% davon überzeugt ist, dass der Spieler noch lange nicht am Ende ist. Das heißt, der Marktwert, beziehungsweise der Preis, den er aktuell hat, lassen wir, egal ob das 50 oder 60 oder 70 sind, er ist noch nicht am Ende und davon sind sie 100% überzeugt. Das heißt, die potenzielle Ablöse sehen sie noch nicht, wo er aktuell, was die Bayern bieten. Und das ist feste Überzeugung, das ist 100% Commitment und ich glaube, bei allem, was passiert ist, geht es jetzt, was muss jetzt passieren, was sollte jetzt passieren, den Spieler ganz klar zu machen, du bist ein wichtiger Bestandteil. Was ich höre, er ist super professionell, er trainiert super, er ist 100% beim VfB Stuttgart, bei der Mannschaft, bei dem Trainer und sagen, wir helfen dir, ähnlich wie es die Frankfurter gemacht haben mit Marmoush und Ekitike, wir helfen dich, zum absoluten Topspieler zu reifen zu lassen, weil er ist es noch nicht. Und dann kommt eben dann Bayern, City oder was auch immer, die ganz, ganz Großen der europäischen Bühne. Aber dafür brauchen wir noch ein bisschen. Aber die letzten 3-4 Monate, gestern im Stadion wieder gesehen, wie er da vorne drin steht, den Ball festmacht. Vor 3-4 Monaten war das noch nicht der Fall.
Ja.
und vor allem dann die Drehung, die Spiele.
Das Duell gegen Upamecano, das war genial zu schauen.
Herausragend, ne? Und auch das Spielverständnis sich mal wieder fallen zu lassen, ähnlich wie Harry Kane. Also die Entwicklung geht ganz klar nach oben und davon ist der VfB Stuttgart zu 100%. Deswegen stark und gut, was sie machen.
Ich finde übrigens, es ist ein sehr wichtiges Signal dem Spieler gegenüber, dass der VfB jetzt offensichtlich bereit ist, das Gehalt anzupassen. Weil bisher liegt Nick Woltemade ja, soweit wir wissen, doch deutlich unter Undav zum Beispiel und auch Demirovic. Und das jetzt anzupassen und da proaktiv auf ihn zuzugehen, ist ja auch ein Signal der Wertschätzung. Das finde ich sehr wichtig.
Absolut. Wir müssen also vielleicht noch investieren in ein Kopfballpendel. Dann
wir haben doch gerade aus seiner Werder-Bremen-Zeit
allgemein auf sein Kopfballspiel, das ist das definitiv verbesserungsfähig.
Angesichts seiner Größe.
Wird aber schon besser.
Es wird besser. Ja. Rudi Völler hat das ja auch schon verlangt. Und wenn Rudi Völler das verlangt, dann sollte man das auch tun.
Jetzt haben wir zu dem Thema noch ein Schlusswort. Und das spricht Dennis Undav.
Ja, natürlich spricht man darüber ab und zu. Weil man irgendwann denkt, wie lange wollen die noch darüber reden oder verhandeln? Und dann hörst du A, B, C, D. Jeder gibt von außen sein Senf dazu. Und endlich ist das Scheißthema vorbei. Und der bleibt jetzt über die Saison hier und dann kann er nächstes Jahr wieder das Thema sein.
Wenn Dennis das so sagt, dann nehmen wir das.
Hoffentlich schaut er die Sendung nicht.
Interessant übrigens, dass Fabian,
haben wir das zum Ende eingespielt.
Interessant übrigens, dass Fabian Wohlgemuth gestern sagte, für dieses Kalenderjahr ist das Thema vom Tisch. Das heißt, im Winter sind sie dann schon wieder gesprächsbereit.
Das heißt, ihr habt Hoffnung, dass ihr das weiter noch
am Köcheln
haltet. Verstehe. Aber Frage der Woche hatten wir zu Nick Woltemade gestellt, ganz wertfrei im Sinne, ist er jetzt schon diese Ablösesumme, die der VfB haben will, 75 Millionen wert. Bin gespannt auf die Ergebnisse,
Katja. Ja, und auch, ob das dann im Winter, wenn Jörg sagt, da geht es ja dann möglicherweise wieder los, dann vielleicht eine andere Summe ist, um die es dann geht. Aber wir behandeln ja erstmal hier diese 75 Millionen. Und so deutlich war das ehrlicherweise bei der Frage der Woche, online zumindest, noch nie. Schauen Sie mal, 95% von Ihnen sagen, nein, 75 Millionen, die sind völlig überzogen. Also das ist wirklich eine sehr eindeutige Meinung. Er hält hier auch Zuspruch von den Zuschauern. Ich bin sehr gespannt, wie deutlich die Meinungen am Dopafon sind.
Ein so junger Spieler, der noch nicht mal eine ganze Saison überzeugt hat, ist niemals 75 Millionen wert. Man sollte sich wirklich überlegen, in der Chefetage des FC Bayern München, ob man so einen jungen Spieler mit so einem hohen Risiko, mit so einer hohen Summe verpflichtet.
Woltemade ist ein U21-Vize-Europameister und solche Summen, die sind der absolute Wahnsinn und irgendwie müsste damit Schluss sein.
Die Sache ist eigentlich ganz einfach. Ein Spieler ist so viel wert, wie der annehmende Verein bereit ist zu bezahlen.
Nick Woltemade hat keine Frage eine sehr gute Saison beim VfB Stuttgart gespielt, aber die Betonung liegt auf eine Saison. Ihm tut mindestens noch eine weitere Saison beim VfB Stuttgart gut und dann kann er den nächsten Schritt gehen. 75 Millionen ist er bei weitem noch nicht wert.
Das ist die Frage, ne? Also, ja.
Ich habe mir jetzt schon die ganze Zeit eine Phrase überlegt und will jetzt mal einzahlen. Der Preis wird bestimmt von Angebot und Nachfrage und der war halt nicht im Angebot. Ganz einfach.
Ja, gut. 3 Euro. Aber komm, wenn man überlegt, Jamie Gittens ist für kolportierte 56 Millionen von Dortmund nach Chelsea gewechselt. Also wie viele Saisons der jetzt konstant durchgespielt hat, eine hohe Leistung.
Ja, man könnte man auch nicht unzählige Spieler auch in der Premier League nennen, die für Wahnsinnssummen hin und her gehen. Das ist alles irre. Das liegt natürlich daran, dass der Markt durch Saudi-Arabien, wir haben 50+1, andere haben es nicht, dass da Investoren dahinter sind. Das spielen teilweise 10 Millionen keine Rolle. Und so definiert ja auch der VfB, genau wie Sammy gesagt hat, das Entwicklungspotenzial. Und warum sollen sie ihn jetzt für einen Preis abgeben, wenn er in einem Jahr genauso viel oder noch mehr wert ist und einen Mehrwert hat für den VfB. So denkt der VfB.
VfB guckt ja wahrscheinlich auch dann nach Leverkusen. Guck mal, bei Flo Wörz und so. Ne?
Also Leverkusen übrigens.
Vielleicht kriegen wir mal 3.
Also oder als Beispiel, Malik Tillmann ist ausgebildet bei den Bayern. Den hat Bayern für 12 Millionen verkauft zu Eindhoven. Und Leverkusen hat ihn jetzt für 35 Millionen ein Jahr später gekauft. Ja. 23 Millionen in einem Jahr. Da hätte man vielleicht vor einem Jahr gesagt, ist doch ein guter Deal. Kriegen 12 Millionen, der war bei Glasgow Rangers. Das war vielleicht auch hat nicht das Top-Niveau. Jetzt setzt Leverkusen auf ihn und zahlt noch mal viel mehr Geld. Also du musst den Markt beobachten. Das ist ganz schwer zu sagen, ob der diese Summe jeweils erreichen wird oder ob er vielleicht doppelt so viel wert ist.
Also generell ist es ja so, dass gerade im internationalen Vergleich die Ablösesummen explodieren, die Gehälter und damit auch die Provisionen explodieren. Und wohin diese Spirale noch führt, also ich glaube, da wird die Bundesliga perspektivisch noch ordentlich Probleme bekommen.
Das ist eine Art, solange 50 plus 1 bestehen bleibt. Eine Art Hyperinflation, ne? Nur dass das reales Geld bezahlt wird. Aber in England kosten Zweitligaspieler teilweise 40 Millionen. Das entbehrt irgendwie reellen Grundlagen in Deutschland.
Aber irgendwie fließt das Geld ja dann, selbst wenn es in England ausgegeben wird, auch wieder in die restlichen europäischen Ligen. Also der Finanzstrom von der Premier League in die Bundesliga auch nicht zu unterschätzen in der letzten Zeit. Aber wir sprechen noch über die Transfers und auch über den Aderlass, den die Bundesliga jetzt vor dieser Saison schon hinter sich hat. Es sind ja doch ein paar Stars aus der Liga verschwunden. Aber trotzdem, die Attraktivität bleibt. Das sieht man auch beim DFB-Pokal, wenn dann so Überraschungen passieren. Da hinten sitzen Fans mit Nürnberg-Trikot, die haben es schmerzhaft erlebt. Iller Thyssen haut Nürnberg raus, Bielefeld macht so weiter wie letzte Saison. Darüber sprechen wir gleich und Ihnen viel Glück bei unserem Gewinnspiel. Moment Geduld, dann geht er weiter. Der Doppelpass am heutigen Sonntag. Bis gleich. Mit Hajo von Hadeln und Band in unserer Runde heute um Sammy Khedira. Wir haben schon viel über den Supercup, über den FC Bayern, über den VfB Stuttgart, über Nick Woltemade gesprochen. Und jetzt kommen wir zum DFB-Pokal. Und es gab ja Überraschungen in der ersten Runde, tatsächlich Überraschungen.
Wieder etwas zu feiern auf der Alm. Ich weiß nicht, ob Sie mich gerade alle gehört haben. Also es gab wieder was zu feiern im DFB-Pokal für Arminia Bielefeld, in diesem Fall zu Hause. Und das gegen den SV Werder Bremen. Das heißt, ein Team aus der Bundesliga, das sie rausgekegelt haben. Und da kommen dann so langsam wieder Erinnerungen hoch. Und das ja knapp 3 Monate erst, nachdem man im DFB-Pokalfinale in Berlin stand, das damals ja dann verloren hatte. Aber trotzdem, wir erinnern uns, Viertelfinale vergangene Saison, da war doch was.
Dankeschön, wir sind die Cantina-Band. Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Spielt denselben Song nochmal. Alles klar, denselben Song und los!
Also ich glaube vor allem, die Fans der Arminia, die wird das freuen, dass es wieder geklappt hat, wieder gegen Werder Bremen im Pokal zu gewinnen. Und das hat sich die Social-Media-Abteilung in diesem Fall dort überlegt. Auf der anderen Seite, für Werder Bremen ist das Ganze natürlich extrem bitter, so jetzt in die Saison zu starten. Horst Steffen hat ja gerade erst das Amt als Trainer dort aufgenommen. Die Vorbereitung, die lief jetzt auch nicht gerade besonders gut. So, und das war jetzt das erste Pflichtspiel unter ihm als neuem Coach. Aber man muss dazu sagen, sie sind von Verletzungspech gebeutelt. Weiser beispielsweise oder auch Stay, die fehlen ja aktuell. Außerdem stehen dann 2 Zugänge, 5 Abgänge gegenüber mit Duxch, Jung, Berg, Velkovic und Kovnatski. Und außerdem haben wir auch noch Zetterer auf dem Zettel, der jetzt bei der Eintracht gerade zum Medizincheck ist. Also das Personalgemenge, das sieht der Kapitän von dem SV Werder Bremen vor allem als großes Problem, Marco Friedl. Und er konnte aufgrund dessen auch nicht ganz mit seiner Meinung hinterm Berg halten, auch wenn er es versucht hat.
Mal abgeben und abgeben, wir müssen auch was holen. Die letzten Wochen sind viele Spieler gegangen, die Stammspieler waren. Auch schon, also es werden einige verloren, wenn man vergleicht zum letzten Jahr. Und wenig gemacht, deshalb hoffe ich schon, dass noch was passiert. Ich brauche ja nicht drum herum reden, das wisst ihr selber. Aber wie gesagt, ich werde dazu nicht mehr sagen, außer das. Aber ja, wenn wir abgeben und abgeben, müssen wir auch was holen. Du musst dich halt irgendwann auch belohnen. Und das haben wir heute auch nicht geschafft. Und ja, dann hast du jetzt schon Druck auf den Kessel. Und ja, ich kann die ganze Zeit reden. Es nervt mich einfach, dass ich dann immer dastehen muss und Rede und Antwort stehen muss. Aber das ist halt auch mein Job. Ja, nächste Woche kommt das nächste oder ein Brett. Dann geht es weiter mit dem nächsten Brett und so weiter. Und deshalb sollten wir uns ganz, ganz schnell alle an die Nase packen und anpacken und Gas geben. Ansonsten wird es ein ganz schwieriges Jahr.
Und das ist gerade deshalb bitter, weil, er spricht es ja schon an, dieses Auftaktprogramm wirklich heavy ist. Eintracht Frankfurt, das wird das erste Bundesliga-Duell sein, dann zu Hause gegen Bayer Leverkusen, auswärts gegen die Borussia aus Mönchengladbach, dann haben wir das Spiel gegen den SC Freiburg und dann warten auch schon die Bayern auswärts im Abendspiel hier in der Allianz Arena. Also ein, ja, durchaus gefährliches Auftaktprogramm. Wie seht ihr es?
Ja, und dann kommt eben dazu jetzt Pokal aus, 5 Vorbereitungsspiele, alles verloren, 2-10 Tore, Stefan, und dann so ein Kapitän, der irgendwie verzweifelt wirkt. Was,
also grundsätzlich,
was
ist
machst
es ja
du dir für Gedanken über den SV Werder?
Nein, erstmal muss man sagen, dass grundsätzlich ein Kapitän sehr wohl auch gewisse Dinge mal öffentlich ansprechen kann. Das hat er getan. Das ehrt ihn. Also ich glaube, das ist ein klares Zeichen zur Vereinsführung, dass wir etwas machen müssen noch. Vor allen Dingen, wenn du, ich meine, Katar hat ja die ganzen Personalien genannt. Ich glaube, wenn du so offensiv eben Unterschiedsspieler hattest wie ein Duxch, der weg ist, oder Mitchell Weiser, der lange noch aushält, dann ist das schon echt hart für einen Verein. Und wenn du dann nicht nachlegen kannst oder auf Talente junge Spieler setzt, dann ist das sehr wohl gefährlich. Das Startprogramm hat das in sich. Also ich glaube, so mein Gefühl sagt mir Stand heute, auch durch diese Pokalniederlage, die du jetzt auch mit reinnimmst und enormen Druck aufgebaut hast, wird das ein schwieriges Jahr. Und ich glaube, dass Werder Bremen, viele hatten sie nicht auf dem Zettel im Abstiegskampf, aber ich glaube, Werder Bremen müssen wir jetzt dazu zählen, wenn sie sich noch nicht in den nächsten Tagen noch relativ schnell verstärken mit gestandenen und erfahrenen Spielern. Sonst wird das nicht funktionieren.
Bei Ole Werner war ja das Thema auch immer, ich möchte Leistungsträger, ich möchte nicht nur junge Spieler kriegen.
War ja auch sein Grund für den Wechsel. Ne?
Ja, zumindest nicht zu verlängern. Und dann hat man sich ein Jahr vor Vertragsende getrennt. Geht da ein Trend weiter beim SV Werder, der Sorgen macht?
Also ich habe das, wie so viele wahrscheinlich, nicht verstanden, warum Werder und Ole Werner nicht weiter zusammenfinden. Bei allen Qualitäten von Horst Steffen. Ich glaube, das ist bekannt, was der geleistet hat, nicht nur in Elversberg. Und das war schon ein Einschnitt. Und dann beobachtet man natürlich so, was passiert da jetzt? Mhm. Was wollen sie? Wollen sie jetzt nur noch mit Leuten aus dem NLZ, mit ihren Nachwuchsleuten versuchen, die aufzubauen etc.? Dann diese ganzen Abgänge. Das wird eine ganz schwere Saison, das glaube ich auch. Die haben, glaube ich, ganz gut gespielt in Bielefeld, was ich gesehen habe, bis zum Platzverweis. Aber wenn sie nichts tun auf dem Transfermarkt, dann wird das eng. Weil wir leben in Köln. Wir tun uns ja schon schwer, zwei Namen zu finden, die hinterm FC landen. Also ohne weiteres ist das in diesem Jahr nicht möglich. Und da muss man Werder wahrscheinlich irgendwann mit dazu nehmen. Denn so, wie sie jetzt aufgestellt sind, wird das nicht reichen, um besser zu performen als letztes Jahr aus meiner Sicht.
Ja, aber man sollte nie eine Niederlage im K.O.-Spiel schönreden. Also du hast ja gerade gesagt, sie haben ganz ordentlich gespielt. Ja, aber das kannst du ja nicht
gut, waren dann zu Zehnt, ne? Waren dann zu Zehnt.
Sie waren zu Zehnt, aber trotzdem hast du verloren. Ich meine, Bielefeld, wissen wir auch, hat auch Leverkusen rausgekickt. Also es ist unangenehm.
Vier Bundesligen.
Genau, schwierig zu spielen. Aber so startest du in die neue Saison. Und wenn du das im Rucksack hast und auch diese Niederlagen in der Vorbereitung, dann gibt dir das einfach auch ein Scheißgefühl, um in die Saison zu starten.
Machst du dir auch Gedanken um den SV Werder oder ist das jetzt für dich viel zu früh, darüber zu sprechen? Ich meine, wie gesagt, Eintracht, Leverkusen, Gladbach, das sind die ersten drei Spiele. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, dann kannst du schnell in eine richtige Krise kommen. Ne?
Es wurde ja gerade schon gesagt, das sind Bretter. Ja, das gibt ein einfaches Auftaktprogramm und das ist auch ganz, glaube ich, wichtig, gerade für neue Trainer, auch in Richtung Augsburg-Schild. Was sind deine ersten Gegner? Wie ist der Spielplan? Kommst du irgendwo in den Flow? Ja, nein. Wobei man auch schon sagen muss, auf der Alm, das ist schon verdammt schwer. Das ist ekelhaft zu spielen. Das haben sie in der letzten Pokalsaison eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Sie sind aufgestiegen. Also es ist schon eine richtig gute Mannschaft. Das ist irgend so ein Dorf.
Ja, sind auch gut in die zweite Ligasaison gestartet.
So, ja. Definitiv. Deswegen, aber ja, das darfst du nicht schönreden, definitiv. Aber deine eigene Vereinsführung so öffentlich, also er hat gesagt, ich sag nichts, aber trotzdem sehr viel gesagt. Dann ist irgendwo, wo ist denn da die Kommunikation zwischen Vereinsführung oder sportlicher Leitung, besser gesagt, Trainer und Mannschaft und gerade als Kapitän, das ist dann schon, das macht es mir eher dann, oder ja. Ich bin kein Werder Bremen-Fan, aber ich beobachte die Bundesliga und dann musst du dir da schon als Werder-Sympathisant Sorgen machen, wenn du schon so weit dran bist, dass du dich nach einem verlorenen Pokalspiel so scharf und so aggressiv deine Vereinsführung kritisierst.
Katharina, Du bist wieder auf deiner Position und legst uns das nächste Thema hin.
Ja, absolut. Wir sind ja noch ein bisschen bei den Pokalüberraschungen. Da gab es natürlich auch wieder so eine richtig schön kitschige Pokalgeschichte gestern. Ein Viertligist, der FV Illertissen, ich muss da runtergucken, um auch wirklich den Namen richtig auszusprechen, der hat es geschafft, den ersten FC Nürnberg rauszukegeln aus dem Pokal. Und das mit einer sensationellen Dramaturgie im Spiel. 2:0 in Führung gegangen, dann 3 Tore kassiert. Und hier sehen wir den Ausgleichstreffer zum 3:3 in der Nachspielzeit. Also da gab es schon die erste Ekstase dieses Spiels. Das Ganze ging dann, wie gesagt, in die Verlängerung. Und dann befinden wir uns im Elfmeterschießen. Da ist es dann ausgerechnet Clayton Irigoyen-Goni, der in der Vorsaison noch bei der Nürnberger Reserve gespielt hat, der jetzt hier seinen Club in die nächste Runde im DFB-Pokal gegen den Club geschossen hat. Also hier sieht man, da sind dann wirklich alle Dämme gebrochen. Da sind die Ballkinder, die Vereinshelfer, alle mit auf den Rasen gekommen. Teilweise noch ein bisschen verhalten, hier aber ganz und gar nicht. Also da ging es wirklich ordentlich ab. Und aus Torwartsicht haben wir hier Social Media technisch das Ganze auch noch mal so vom Club festgehalten bekommen. Also schöne Bilder, Michel Witte, das ist der Keeper, der hier dann auch noch zum Pokalhelden avancierte. Also schöne Geschichte auf der einen Seite für den Viertligisten, auf der anderen für den ersten FC Nürnberg ist das natürlich total bitter. Für Miroslav Klose eine brenzliche Situation momentan.
Auf jeden Fall. Und wir wollen darüber sprechen. Und vielleicht kann der Clemens mal, guck mal, da hinten sitzen die Nürnberg-Fans. Wir wollen nur mal schauen, ob sie noch, doch, also ich sehe es zumindest, aber unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sehen es auch, die haben die gute Laune nicht verloren. Dafür großen Respekt. Schön, dass ihr im Trikot heute hier in die Sendung gekommen seid. Ist natürlich bitter, wenn die Saison so läuft. Miro Klose, dein Weltmeisterkollege, hat jetzt schon eine schwere Zeit oder würdest du sagen, man hat sich da auf den Weg committed mit dem ersten FC Nürnberg, auf seinen Weg und man sollte da geduldig bleiben?
Ja, sie haben ja die sportliche Leitung im letzten Jahr ein bisschen umstrukturiert, haben ja Joti Schatz-Alexo vom DFB geholt und so gut ich ihn kenne, steht er schon, sag ich mal, für Nachhaltigkeit, für Kontinuität. Was ich übrigens sagen muss, was jeden Verein gut zu Gesicht stehen würde, dass man auch ein Stück weit Geduld mal mitbringt, dass man in den Weg glaubt, weil wenn du jede 10 Monate irgendwo deinen Trainer wechselst, übrigens der deutsche Fußball, die deutsche Bundesliga ist in den Top 5 Ligen, hat statistisch gesehen die Trainer mit der kürzesten Verweisdauer. Was heißt, wir sind sehr ungeduldig, wir schmeißen schnell raus, da kommt wieder ein neues Konzept, wir kriegen wieder eine neue Identität, sondern der Verein muss es eigentlich vorgeben. Und ich glaube, dass Nürnberg auf dem Weg ist, mit Miro das auch durchzugehen. Natürlich am Ende des Tages, Fußball ist ein Ergebnissport. So, ich zeige euch ein. Hier, so. nur brauchst du nicht speziell am Anfang der Saison nach 1, 2, 3 verlorenen Spielen. Zweite Liga war jetzt auch nicht so top, was sie machen. Aber sie glauben in den Trainer, sie machen es gemeinsam, sie haben eine Idee, eine Identität, dass sie dann auch der Mannschaft vermitteln und dann auch mal im Misserfolg trotzdem zusammenstehen. Und ich glaube, das ist wichtig. Freiburg zeigt es immer wieder, Heidenheim zeigt es immer wieder, es gibt andere Vereine, die es immer wieder. Und dann musst du auch einfach auch mal stark sein und vielleicht auch dann gegen die Medien hinzugehen, sagen wir,
diese großen Traditionsvereine mit Erfolgen, die weit, weit zurückliegen, die reagieren ja manchmal sehr, sehr nervös.
Also ich hoffe, dass sie beim ersten FC Nürnberg mehr Geduld mit Miroslav Klose haben. Allein schon deshalb, man darf ja nicht vergessen, dass die jetzt seit 2, 3 Jahren regelmäßig die Mannschaft komplett renovieren. Dass er immer wieder viele Spieler verliert. Nur ein Spiel, Beispiel Tsimas, den er verloren hat. Wichtiger Torjäger vergangene Saison gewesen. Es kommen viele junge Spieler hinzu, die natürlich noch nicht so weit sind. Miro ist vergangene Woche einmal kurz aus dem Sattel gegangen, hat gesagt, Mensch, das kriege ich mit 50 auch noch hin, was die da spielen. Und hat er natürlich vollkommen recht mit. Das braucht Geduld, so junge Spieler heranzuführen, vor allen Dingen dann auch eine Mannschaft zu bilden. Und nicht zuletzt sollte man beim ersten FC Nürnberg auch nicht vergessen, die Strahlkraft dieses Vereins, die alten Erfolge, die Traditionen in allen Ehren, Aber die Aufmerksamkeit, die der 1. FC Nürnberg momentan genießt, ist momentan einzig und allein Miroslav Klose zu verdanken. Und wenn die den entlassen sollten...
Der Ministerpräsident sitzt auch manchmal auf der Tribüne.
Ja, okay, aber Miroslav Klose, glaube ich, hat ähnlich hohe Sympathiewerte, um es mal so auszudrücken.
Ja.
Also ich glaube, die brauchen Geduld und dann wird er das hinkriegen.
Aber ich wundere mich, dass du das sagst, weil normal seid ihr doch die Ersten, die da draufhauen.
Alles zu seiner Zeit, Stefan. Alles zu seiner Zeit.
Also, ich sag's mal so. Wäre ich da Trainer, darf man gute Nacht.
Würden wir auch gute Nacht. Kaffee trinken
gehen. Zwei Niederlagen und im Pokal ausscheiden.
Nein, ich meine, natürlich ist das kritikwürdig. Ne? Der 1. FC Nürnberg hat über 200 Minuten gebraucht, um in dieser Saison inklusive zwei Ligaspielen und einem Spiel gegen einen Viertligisten endlich mal ein Tor zu schießen.
Ja. Aber es wundert mich nur, dass du von Geduld und so redest.
Ja, aber ich finde, man muss ja die kompletten Parameter im Auge haben. Und wenn ein Trainer halt regelmäßig seine besten Spieler verliert und junge Spieler nur dazu gepuzzelt bekommt, dann ist es natürlich schwierig, sofort oben anzugreifen.
Ja, es wundert mich nur, dass das aus deinem...
Ja, aber
warum? Er lässt nicht locker hier.
Also,
starke Meinung von Stefan und Katharina.
Alles zu seiner Zeit.
So nein, dass sie natürlich Schmerzen haben, die Fans haben Schmerzen, Miro hat Schmerzen, Markus Söder hat Schmerzen, die haben ja alle Schmerzen, gerade in Nürnberg. Aber ich finde gut, dass du das so positiv
bist. Dankeschön.
Und so wollen wir unseren Stefan sehen, aber davon brauchen wir noch viel, viel mehr, Katharina.
Wir wollen Sie bei uns in der Sendung hier sehen, auf einem dieser roten Stühle, meinungsstark, am besten auch noch unterhaltsam. Und das bei unserer schönen Jubiläumssendung, die dann am 7. September stattfinden wird. 30 Jahre Doppelpass, wir suchen den Fanexperten.
Zu unserem 30. Geburtstag wollen wir dich im Doppelpass sitzen haben bei Sport1. Wie es funktioniert, findest du in der Videobeschreibung oder bei sport1.de. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
Und jetzt bist du dran.
Jetzt könnte man meinen, ich wäre dran, aber Sie sind dran. Also bewerben. Wenn Sie hier Teil unserer Runde werden wollen, wir drücken die Daumen, dass wir dann genau Sie auswählen. Jetzt machen wir 89 Sekunden Hinweise von unserem Sportwettpartner und dann sprechen wir weiter über den Fußball in Deutschland und die Sorge, die hier schon so ein bisschen angeklungen ist, dass wir immer weiter zurückfallen hinter der Premier League und anderen großen Ligen, dass die Besten uns ins Ausland verlassen. Da haben wir gerade bei Woltemade ja auch schon so ein bisschen in die Zukunft geschaut. Das nach diesen 89 Sekunden. Willkommen zurück bei uns in der Runde an diesem Sonntag beim Doppelpass. Und ich habe gesagt, wir wollen ein bisschen schauen so auf die Transfersituation in diesem Sommer und wie viel Qualität die Bundesliga verlassen hat. Norman Soleder bringt uns alle auf den Stand.
Florian Wirtz, Granit Xhaka, Thomas Müller, Kingsley Coman und Xavi Alonso. Dazu Gittens, Sané, Ekitike, Šeško und Frimpong. Alles attraktive Namen der Bundesliga und allesamt künftig nicht mehr dabei. Die Bundesliga verliert aktuell sehr viel Prominenz und gewinnt nicht sehr viel dazu, Ausnahme Luis Diaz. Der Premier League-Star aus Liverpool ist der einzige wirkliche Top-Transfer, der in die Bundesliga kommt. Eine Entwicklung, die Oliver Kahn nicht überrascht. Die Bundesliga spielt international nicht die ganz große Rolle. Die Stimmung in den deutschen Stadien ist zwar prima, die Musik spielt aber trotzdem in England und Spanien, zumindest finanziell. Und das führt dazu, dass Granit Xhaka lieber mit Sunderland gegen den Abstieg spielt, als mit Leverkusen Champions League. Attraktivität definiert sich immer stärker über den Geldbeutel. Wenn ein Sané in die Türkei geht, ein Millau und ein Coman nach Saudi-Arabien, muss sich die Bundesliga offensichtlich nicht mehr nur mit den Top-Ligen auseinandersetzen, sondern mit geballter internationaler Finanzkraft. Kann die Liga da mithalten? Fragen wir einen, der schon in großen Ligen gespielt hat. Wie attraktiv ist die Bundesliga noch, Herr Khedira?
Ja, Sammy, wie attraktiv ist die Bundesliga noch? Haben wir in Deutschland Attraktivität verloren in diesem Sommer?
Ja, natürlich, weil ein Stück weit Attraktivität und Anziehungskraft sich über die Spieler definiert. Ich glaube, das ist ein Trend, den wir speziell auch im internationalen Fußball sehen, aber auch in den USA, dass wir haben hier eine super Fanbase, aber darüber hinaus gibt es nicht mehr diese Club-Identität, sondern eher, ich bin Fan von einem Spieler, von Athleten, Athletinnen, auch in anderen Sportarten. Und dafür, um den ganz großen Sprung zu schaffen, brauchst du natürlich auch schon Stars, du brauchst Persönlichkeiten, um da eine gewisse Sichtbarkeit und Attraktivität zu schaffen. Auf der anderen Seite, finde ich, haben wir ein unfassbar gutes Produkt, beziehungsweise Spiel. Ja, das wurde gerade angesprochen, wir haben volle Stadien, infrastrukturell. Bei uns ist jeder willkommen. Also wir haben die aktive Fanszene, wir haben Familien, es ist alles, die ganze Schicht ist da. Wir brauchen uns keine Gedanken machen, ob jemand ins Stadion kommen kann oder nicht. Und wir haben die 50+1. Ja, das ist so irgendwo auch made in Germany, das ist unsere Identität, kann zum Nachteil werden, aber wir müssen es halt einfach auch dann nutzen und damit werben. Und ich glaube, das ist der große Punkt. Ich finde sie attraktiv, ich finde sie spannend, übrigens auch statistisch gesehen. Ja, wir sind noch vor der Premier League und die zweite Liga, die Bundesliga, haben wir die meisten Tore und die meisten Torabschlüsse. Was ja heißt, wir wollen Tore sehen. Also wir sind unheimlich attraktiv, wenn du den Fernseher anmachst. Volle Stadien, schöne Stadien, super Fangesänge, viele Tore. Aber halt im Vergleich zu der Premier League oder auch La Liga, Serie A, zu wenig individuelle Superstars.
Und Philipp, ein Nachteil, dass man eigentlich jetzt schon weiß, wer deutscher Meister wird?
Das ist ein Riesennachteil und das ist ja nun schon seit 15 Jahren ein Riesennachteil, dass der Meister eigentlich vorher schon feststeht. Nicht ganz 15 Jahre. Aber ich glaube auch, alles, was Sammy gesagt hat, trifft zu 100% zu. Dieser Sommer allerdings ist schon ein Schocksommer für die Bundesliga, finde ich, weil das war sicherlich das, so aus allgemeiner Sicht besehen, das schlechteste Transferfenster, das die Bundesliga je erlebt hat. So viele namhafte Spieler, so viele wichtige Spieler, die auch bedeutende Momente schaffen, ja, und auch über den Club hinaus Aufmerksamkeit kriegen, das hat es noch nie gegeben, diesen Verlust, finde ich. Und in der Tat, man sieht eben, dass das Reservoir aus den eigenen Quellen eben schwach ist. Also es kommen wenig junge deutsche Spieler hinterher, denen man zutraut, große Karrieren zu machen. Das ist, man braucht nur auf Bayer Leverkusen zu schauen, wie die Verluste kompensiert haben. Das sind ausschließlich Spieler aus anderen Ligen, junge Spieler aus anderen Ligen, aus vor allen Dingen Frankreich, aus Holland. Das finde ich besorgniserregend. Und das bewegt auch, soweit ich weiß, die DFL sehr stark. Das bewegt auch die Club-Etagen. Also da muss ich dringend was tun in Deutschland.
Dass ein Granit Xhaka lieber zu einem Aufsteiger Sunderland geht, als mit Leverkusen Champions League zu spielen, hast du da in irgendeiner gewissen Art, ja, kannst du nachvollziehen?
Nachvollziehen, er hat ja alles erreicht, das Maximum mit Leverkusen. Er ist im Alter, wo er woanders nochmal richtig Geld verdienen kann und Leverkusen macht die Tür auf, warum denn nicht? Also ich finde unsere Liga übrigens auch nach wie vor attraktiv, bezogen auf die Spieler. Es ist ja auch in der Vergangenheit so gewesen, große Spieler gehen, andere kommen oder wachsen. Also ja. Wir haben volle Stadien, bis auf Hoffenheim und Wolfsburg, da ist es nicht immer voll. Und ich finde auch die Attraktivität durch Köln, die aufgestiegen sind, oder der HSV wieder nach oben, das macht die Sache auch wieder interessant und spannend. Also ich finde schon, dass wir eine mega interessante Liga haben. Uns gehen die Themen hier nie aus.
Das sowieso nicht.
So, wegen dir.
Wegen dir.
Aber ich finde trotzdem, wir haben eine hohe, hohe Attraktivität. Und ich finde auch, dass die Clubs uns auch international, Bayern München, aber auch Dortmund erreichen, eine Champions League-Finale oder Frankfurt mit Gewinn der Europa League, uns auch richtig gut vertreten haben in den letzten Jahren. Also wir sollten uns nicht so klein machen und sagen, oh, hier geht alles den Bach runter oder wie auch immer. So sehe ich das nicht.
Nein, dieses Missverhältnis existiert ja auch nicht nur zwischen der Bundesliga und der Premier League, sondern zwischen allen starken europäischen Ligen und der Premier League.
Absolut.
Ne? Das Monopol.
Dann machen wir, an dem Punkt machen wir gleich weiter, machen eine kurze Unterbrechung und schauen dann auch auf einen Mann, der hier in München immer für die Unterhaltung gesorgt hat und nahtlos offensichtlich so weitermacht über dem großen Teich in Vancouver.
Thomas Müller. Wir freuen uns, wenn Sie gleich noch dabei sind. Nach dieser kurzen Pause geht der Doppelpass weiter und Sie holen sich jetzt hoffentlich unseren Preis in unserem Gewinnspiel. Also toi toi toi, Daumen sind gedrückt. Bis gleich. Willkommen zurück beim Doppelpass. Hajo von Hadel und Band. Wir sind hier im Airport Hilton in München und sprechen über die Attraktivität der Bundesliga und über diesen Transfersommer. Was ist das eigentlich für ein Zeichen, wenn ein Spieler wie Enzo Mejo von dem VfB Stuttgart verlässt nach Saudi-Arabien? Verständlich, weil es da mega Kohle gibt, oder unverständlich, weil einer, der irgendwie sich für die WM Frankreich empfehlen will, eigentlich in der Top-Liga spielen muss?
Für mich ist es nicht verständlich. Ich finde es sehr schade für ihn persönlich, dass er die Entscheidung getroffen hat. Ist ja toll, dass er damit Geld zugeworfen wird, aber der hätte die Möglichkeit gehabt, bei richtig großen Vereinen
in Europa zu spielen. War nicht bei Atletico Madrid schon genau, ziemlich weit?
Genau, Schlüsselrollen zu spielen, große Titel zu gewinnen, und irgendwann in 6, 7, 8 Jahren kann er ja machen, theoretisch, was er will, wenn er das Geld mitnehmen möchte, aber ich finde, dass der einiges wegwirft.
Wird die saudi-arabische Liga, diese Pro League, irgendwie, sag mal, kriegt die einen anderen Stellenwert von so einer Operettenliga, wo nur alternde Stars noch mal Kohle mitnehmen, zu einer Liga, die irgendwie ernsthaft zu betrachten ist? Oder ist das immer noch so, dass das eine nachgeordnete Liga ist, die sportlich keinen richtig großen Wert hat?
Wenn man Cristiano glauben mag, dann ist sie in der Top-5-Liga. Ich bin zu weit weg. Ich werde in Zukunft das ein bisschen besser verstehen wollen, was da letztendlich vor sich geht. Es scheint nicht so, dass sie einfach nur die Kohle raushauen und sagen, überlassen es dem Zufall, sondern sie wirklich auch gezielt auf jüngere Spieler gehen, auf talentierte Spieler und nicht nur auf alte Stars, die sich doch mal mit Geld zuschmeißen lassen wollen. So. Aber im Endeffekt auf den Spieler oder auf die Spieler zurückzukommen, ich verurteile niemanden dafür. Jeder kann seine Meinung haben, und meine persönliche Meinung ist ganz klar. Ich hatte auch mal die Möglichkeit, dort zu spielen, bevor ich dann zu Hertha gegangen bin. Ich habe mich ganz klar dagegen entschieden.
Hätte ich mich auch für Hertha entschieden.
Weil ich dann eben die Bundesliga, nein, ich habe mich für die Bundesliga entschieden und davor ordentliches Geld verdient habe. Aber wenn sich dann jemand anders, auch junge Trainer, die dann den Weg dorthin, und ich habe während der Club-WM eine interessante Aussage gehabt von Roberto Martinez, der Nationaltrainer von Portugal. Da ging es um Ruben Neves, ne, der ja auch zu Al-Nassr ist er.
Al-Hilal,
glaube ich, irgendwas. So. Und er meinte, und er hat mich begeistert in den Nations League Spielen. Dann sage ich so, wie ist das Leistungsniveau? Sagt er, es ist bei ihm gestiegen, weil er ein Stück weit ausgeruht ist, aber sie trotzdem noch 4, 5 Mannschaften haben, die auf einem hohen Niveau spielen und das Trainingsniveau hoch ist. Ne? Man muss kein Freund davon sein, ich verstehe es komplett. Ich hätte ihn auch gerne in der Bundesliga weiter gehabt. Aber jetzt da persönlich auf Spieler reinzuhauen, ist es deine eigene Entscheidung. Und ich glaube, wir sollten da auch nicht zu sehr den Moral
abpassen. Wenn man alleine sieht, 25 Millionen netto für Kingsley Coman pro Saison. Ich glaube, da kann man schon mal drüber nachdenken und sich letztendlich auch dafür entscheiden. Ich bin 100% bei dir. Man kann niemanden verurteilen, der sich für das Geld entscheidet, was es dort gibt. Und auch weiterhin geben wird, weil Saudi-Arabien wird auch in den nächsten Jahren weiter in diese Liga investieren, mit Hinblick auf die WM, die da stattfinden wird. Und du hast eben mal was Interessantes gesagt. Große Spieler ziehen andere Spieler in die Liga. Und das ist ein Paradebeispiel. Cristiano Ronaldo ist wirklich eine Galionsfigur. Und der hat sich zum Beispiel auch sehr dafür eingesetzt, dass Coman letztendlich zu seinem Verein gewechselt ist.
Ja, und den kannst du in die MLS geben mit Messi. Ist genau dasselbe. Deswegen gehen da auch Spieler hin, logischerweise. Mega spannend, mega interessant, auch am Wachsen. Vielleicht nicht das Geld, was jetzt in Saudi-Arabien ist, aber die MLS ist genauso.
Aber der Einfluss, sagen wir mal, durch die Summen, die sowohl Ablösesummen als auch Gehälter zahlen, auf die Bundesliga ist sicher größer als von der MLS durch die Saudi-Liga. Also wir haben jetzt zwei sozusagen, die konkurrenzlos wenn man mit der Bundesliga oder wo die Bundesliga nicht konkurrieren kann finanziell. Was hat das geändert?
Es fließt halt noch mehr Geld in den Markt und es werden die Preise noch weiter verdorben und nach oben getrieben. Das kann man, glaube ich, so pauschal sagen. Und es sind ja noch weitere Faktoren hinzugekommen. Galatasaray ist plötzlich auch so eine Ölquelle erschlossen, offenbar. Ja. Ja, das verändert den Markt natürlich, einfach den Transfermarkt. Und Die Bundesliga kriegt es schmerzhaft zu spüren.
Was aber natürlich auch eine Chance ist auf der anderen Seite. Der VfB kriegt hier 10 Millionen mehr als in der Ausstiegsklausel hier in Europa vereinbart für Millau. Mhm. Oder sagen wir mal, wenn man es anders spielt, Frankfurt verkauft Ekitike oder Mamouche und Mainz kriegt für Johnny Burkhardt dann eben auch mal über 20 Millionen. Also das Geld, was da reinkommt, kann man ja sinnvoll anlegen. Das wird Mainz sicherlich tun mit dem Geld, was sie bekommen.
Aber sorgt natürlich dafür, dass diese Ablösespirale immer weiter steigt.
Und wenn Vereine, um halt solche Summen wie 65 Millionen für Gittens zustande.
Genau. Vereine wie Werder Bremen oder Borussia Mönchengladbach können bei diesen Summen natürlich nicht mehr mitbieten und fallen zurück. Das ist die logische Frage.
Aber du kannst sie natürlich mit einem Spieler, mit einem gut ausgebildeten Jugendspieler komplett sanieren. Die Chance gibt es auch, weil das Geld aus anderen Märkten reinströmt.
So ist es. Wir machen einen Exklusivspot und dann geht es gleich weiter im Doppelpass. Wir sind schon wieder zurück bei uns in der Runde. Schön, dass Sie weiter dabei sind, meine Damen und Herren. Sammy hat gerade gesagt, 50 plus 1 müssen wir offensiv einsetzen als Werbung für die Bundesliga. Das finde ich ganz interessant, weil oft wird hier in der Runde auch gesagt, 50 plus 1 muss weg. Das hindert uns. Wir brauchen Investoren. Wie meintest du das? Warum ist das vielleicht auch was für uns positiv sein kann, dass wir eben so ein System in Deutschland uns noch leisten?
Ja, generell, ich bin jetzt da nicht der absolute Experte auf dem Feld, aber was ich dann schon auch wahrnehme, dass wir haben so viele Vereinsmitglieder, ne? Also so auch selbst in der zweiten Liga Traditionsvereine, die so stark sind, auch die zweite Liga so stark ist. Und ich finde, das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal auf dem europäischen Markt. So, jetzt ist aber die Frage, Stefan hat vorhin gesagt, wir machen uns viel zu klein. Also wir denken nicht groß, wir machen uns nicht groß, obwohl wir eigentlich groß sind. Mhm. Dann geht es auch immer wieder um eine gewisse Sichtbarkeit. Also was können wir denn aktiv machen? Neben der Jugendförderung und vielleicht der NLZ-Gedanke ein bisschen umstellen, was schon angefangen worden ist, mehr technische Spieler, geht es um die Sichtbarkeit, ja, um die internationale Relevanz, um das Stichwort mal so zu nennen. Bedeutet, auf dem europäischen oder internationalen Markt sind wir überhaupt nicht präsent. Ich nehme gerne die USA. Neymar, ein brasilianischer Topspieler, kannte Florian Wirtz nicht. Einer der besten Spieler der Welt, weil er bei Bayer Leverkusen gespielt hat. Man kann darüber denken, okay, das Storytelling international, die Bundesliga groß zu machen, was wir alles haben. Wir haben die 50 plus 1, wir haben die Identität. Wir brauchen dazu auch Mut, auch da mal junge Spieler mehr reinzubringen, die Ausbildung ein Stück weit zu überdenken und dann das in den Auslandsmarkt zu vermarkten über vielleicht eine Netflix-Doku oder wie auch immer. Ich nehme das Beispiel Formel 1.
Ja, klar.
Ich kenne so viele Kumpels, die haben keine Ahnung von Formel 1 gehabt. Und ich übrigens auch und sage, na, will ich nicht.
Bitte.
Dann kam diese Doku raus. Und auf einmal ist hier, auf einmal sagen halt, ja, ich bin ein Riesenfan der Formel 1. Also ja, warum nicht mit der Bundesliga? Wir sind attraktiv, wir sind
gut. Guck dir Florian Wirtz Zahlen auf Instagram an, seit er in Liverpool ist. Ja, was sich da getan hat, das hat sich verdreifacht, vervierfacht, glaube ich. Aber Entschuldigung. Aber,
nö, kein Problem. Die Sichtbarkeit hängt natürlich auch ganz, ganz eng zusammen mit sportlichem Erfolg, mit internationalem sportlichem Erfolg. Und ich befürchte, dass die Bundesliga auf einem schlechten Weg ist, die internationale Wettbewerbsfähigkeit sukzessive zu verlieren. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass die Bundesliga Lösungen braucht, um dagegen anzuwirken, sei es mit einer besseren Nachwuchsförderung deutscher junger Spieler, was natürlich für die Nationalmannschaft auch wichtig ist, sei es mit dem Infragestellen von 50 plus 1. Ich weiß, dass man sich hier mit so einer Aussage sehr, sehr unbeliebt macht, gerade bei den Fans. Ich glaube aber, eine einfache Lösung wäre, 50 plus 1 zu modifizieren, um eben diese internationale Wettbewerbsfähigkeit in den nächsten Jahren sicherzustellen. Es kann gut sein, dass 50 plus 1 in den nächsten Jahren fallen wird. Fallen muss, damit Deutschland im internationalen Vergleich nicht zu weit abfällt.
Das glaube ich eigentlich ehrlich gesagt nicht, denn dazu fehlt der Wille. So wie ich es verstehe, steht 50 plus 1 sehr stabil da. Das ist auch, glaube ich, nicht der Punkt, der im Wege steht. Man kann ja trotzdem Investoren ins Haus holen. Am Geld mangelt es ja eigentlich nicht. Es mangelt eigentlich an der qualitätsvollen Verarbeitung der finanziellen Möglichkeiten. Und da kann man, glaube ich, noch sehr viel tun. Nachwuchsarbeit ist das wichtigste Thema.
Also du wirst dich natürlich damit abfinden müssen, dass du die besten Spieler normalerweise nicht haben kannst in deiner Liga. Nicht, wenn andere Mondsummen zahlen. Das ist ja nichts anderes, was da gezahlt wird. Du wirst dann die besten Spieler nicht haben. Du wirst sie vielleicht am Anfang haben, wenn sie wie Florian Wirtz hochkommen. Aber wenn die Summen ins Rennen geworfen werden, dann wird das nicht möglich sein, die zu halten. Vielleicht ist das auch gut so, vielleicht muss das so sein.
Aber du musst sie erstmal selber entwickeln und das ist ja der Punkt. Und ich glaube, wir haben verdammt viele gute junge Spieler, bloß wir haben nicht den Mut. Ich nehme gerne Fabregas als Beispiel, der bei Como eine herausragende Arbeit leistet. Und der, natürlich hat er ein paar Veteranen drin, aber er sagt auch letztendlich, hey, bei mir, und die Berater, die stehen bei ihm Schlange, weil sie sagen, junge Spieler, er schmeißt sie einfach rein. Ob der 16, 17, 18 ist, das interessiert ihn nicht. Er sagt, gut oder schlecht, und dann spielt er. Und ich glaube, wir Deutsche dürfen uns A groß machen, wir haben eine richtig gute Nachwuchsarbeit, aber wir müssen mutiger sein und nicht zu sehr in diesem ergebnisorientierten Denken uns festzerren. Ich bin ein riesen Wettbewerbstyp, gewinnen steht über allem, definitiv, nur es können auch junge Spieler dir zu
ja, bei uns auch nicht zu sicher sein, ja, in dieser Situation. Der Status quo ist noch in Ordnung, aber ich glaube, perspektivisch läuft die Bundesliga schon Gefahr.
Und Fabregas übrigens ist auch gar kein schlechtes Beispiel, denn wir wissen ja, Leverkusen war dran. Mhm. Da kam der indonesische, ist es glaube ich, Investor und hat das dann beendet. Ja? Ja. Einfach finanziell. Und dann ist Fabregas geblieben. Das ist, ja, so, ja, weil er das letztlich angesagt hat. Das sind eben dann schon andere Verhältnisse als.
Aber trotzdem, wir haben auch eine Stimme aus der Premier League, Mikel Arteta, dem wir ein exklusives Interview geführt haben, was man in Gänze auf sport1.de sehen kann. Der macht uns ein bisschen Hoffnung in Deutschland.
Glauben Sie, dass sich die deutschen Fans Sorgen machen müssen, dass die Bundesliga nicht mehr so interessant ist? Nein, aber das passiert doch in jedem Land. Das liegt daran, dass die Premier League als beste Liga der Welt sehr attraktiv ist. Aber auch die Bundesliga ist eine unglaublich gute Liga. Die Qualität der Teams, der Coaches, der Stadien ist faszinierend. Deswegen braucht ihr euch nicht zu viele Sorgen machen.
Na, immerhin. Bisschen Hoffnung haben wir. Nein. Wir sprechen gleich noch über Thomas Müller, der in Vancouver schon ähnlich funktioniert wie hier in München über Jahrzehnte. Er ist am besten ein paar Tage da und macht da schon richtig Alarm. Heute Nacht um 3 Uhr deutscher Zeit, dann sein erstes Spiel. Mal schauen, ob er dann auf dem Feld steht bei den Vancouver Whitecaps gegen Houston Dynamo. Ich hatte das mal rausgeschaut. Also werden wir gleich noch mal ein bisschen sprechen. Aber jetzt haben wir was Neues hier bei uns im Doppelpass und zwar genau das und dann übernimmt Katharina.
Und ich nehme Sammy Khedira gerne schon mal mit hier nach vorne bei unserer neuen Rubrik Winamax Sportwetten. Unser Partner veranstaltet diese Rubrik mit uns. Es geht um eine Sportart, die bei Sport 1 relativ groß ist, um Darts. Und zwar haben wir da auch außerdem noch Florian, der gerne mal zu uns kommen kann. Also erstmal, Sammy, deine Darts-Erfahrung, wie weit reicht die denn eigentlich? Bist du geübt darin?
0,0.
So, dann haben wir also gleiches Glück auf beiden Seiten. Denn Florian hat mir verraten, nee, eigentlich so häufig machst du es auch nicht, ne?
Nee, mit den Mannschaftskameraden manchmal vom TSC Weißenbronn, aber ansonsten gar nichts.
War das früher bei euch in der Kabine auch, also beziehungsweise nicht in der Kabine, aber mit der Mannschaft nicht hier und da auch mal?
Nee, nicht wirklich. Und wir durften noch nicht mal Probe werfen. Also es wird hier schon...
Es wird gleich heiß. Ich sehe
das schon. Blamierfaktor ist hoch hier.
nein, das wird gut. Also erstmal geht es darum, dass wir pro Spieler 2 Aufnahmen haben. Das heißt, jeder darf 2x3 Würfe ans Board bringen. Und der Gewinner, der darf letztlich dann in deinem Fall ein Set Darts hier mit nach Hause nehmen und gewinnt ein Bundesliga-Trikot. Auf der anderen Seite, wenn Sammy, unser Gast, heute gewinnt, dann werden 100 Euro von Winamax Sportwetten gespendet ins Phrasenschwein. Ich würde sagen, dass Sammy anfängt, damit der Profi darf heute vorlegen, kriegt schon mal 3.
Der Dart-Profi, genau.
Der Dart-Profi, genau. So, ich werde...
Steh ich hier?
Mit, genau, gerne hier.
Okay.
So, 4. Die Triple 5. Und die 13. Ah, 4, Triple 5, 32.
Was mit Kopf rechnen?
Ja.
Ich nehme ihn raus, ne?
So, dann Florian. So, 10. Ja.
Oh, stark.
Das ist die Triple 20. Und knapp vorbei, aber es ist die 18. 88. 12. 9. Oh, und 25.
Können wir ein bisschen hier...
insgesamt 78.
Ein bisschen Applaus für den jungen Mann.
Genau, einmal gerne schon mal Applaus für Sammy. Zwei. Drei. Oh, ganz knapp, aber es sind 12 Punkte nochmal on top für Florian hier. Das macht dann, habe ich es richtig? 17. Florian hat gewonnen. Also Florian hat gewonnen. Gerne nochmal einen Applaus für unseren Gewinner in diesem Fall. Glückwunsch.
Danke.
Trotzdem gutes Spiel.
Dankeschön.
Dafür, dass jetzt die Probe quasi hier an Bord live stattgefunden hat.
Entschuldigung.
Also du bekommst jetzt ein Dartset von uns gleich und darfst dir ein Bundesliga-Trikot aussuchen und hast dich entschieden für, darfst du gerne nochmal erzählen?
Er ist aus das Trikot von FC Nürnberg.
So, große Überraschung. Der Klubberer möchte ein Club-Trikot. Also Florian, vielen Dank dafür. Viel Spaß damit. Wir besprechen das Ganze gleich dort hinten bei unserem Kollegen Jonas und wir gehen wieder zurück in die Runde. Vielen Dank, Sammy. Dann mit dir.
Gar nicht so schlecht, Sammy.
Ja, ja.
Also, aber auch nicht
auch
so
nicht
richtig
gut genug.
Ja.
Ja.
Also.
Danke.
Ja, ich habe es ja gesagt, wir wollen noch ein bisschen über Thomas Müller sprechen. Stefan, du bist sehr Amerika-freundlich, bist auch viel, viel drüben in Florida, hast das sicherlich auch jetzt in der Sommerpause so ein bisschen mitgekriegt, wie das aufgenommen wurde, dass da so ein Weltmeister, ein Star rüberkommt. Und wenn man die ersten Bilder sieht, hat man den Eindruck, der funktioniert da fast so wie hier in München. Also zumindest so seine Pressekonferenzen, all diese Dinge laufen richtig gut. Was erwartest du dir von ihm eigentlich in dieser ersten Saison in der MLS?
Also grundsätzlich ist das ein großer Gewinn für die MLS, logischerweise. Hört ihr mich überhaupt?
Ich höre dich auf dem Ohr. Unsere Zuschauer hier im Saal, ja, glaube ich, nicht.
Du kannst ja übersetzen.
Also Stefan,
nein, das ist natürlich ein großer Gewinn für die MLS, wenn du solche Spieler ziehen kannst. Der Thomas wollte das unbedingt, wurde da herzlich empfangen. Was erwartet man? Ja, dass er die Führungsrolle direkt einnimmt und dementsprechend auch das Spiel mit führt. Das ist ja überhaupt keine Frage. Für die Liga ist das ein Riesengewinn. Ich glaube, für ihn persönlich auch etwas Großartiges. Nochmal raus aus München, wo er mehr oder weniger sein ganzes Leben verbracht hat. Eine neue Erfahrung, eine neue Kultur, all das wird ihn weiterbringen und größer machen in seiner Persönlichkeit. Also ich finde das großartig, dass er das gemacht hat. Und die Liga kann sich freuen.
Ja.
Ja, man wird sehr schnell sehen, es ist ein super Botschafter für Deutschland. Jeder wird mitkriegen, die Deutschen haben Humor. Also einen besseren Botschafter kann man da nicht hinschicken als Thomas Müller.
Ja, er hat ja dann die Nummer 13 natürlich auch bekommen bei Vancouver. Und der Spieler, der die vorher getragen hat, der wurde aber von ihm entschädigt. Er hat ihm eine Lederhose mitgebracht, dafür, dass er seine Rückennummer hergegeben hat. Also er weiß schon, Jörg, wie es geht, ne,
Herr Thomas? Ja, absolut. Es gibt, glaube ich, keinen besseren Fußball-Entertainer als Thomas Müller. Also so unterhaltsam, so ein großer Sympathieträger gibt es kein zweites Mal. Und wir werden ihn vermissen in der Bundesliga. Ich vermisse ihn jetzt schon, um ehrlich zu sein. Und diese paar Schnipsel sind zwar ganz nett, sind aber keine gute Kompensation. Und auch der FC Bayern wird ihn vermissen. Also nicht nur als Sympathieträger nach außen, ich glaube auch als Integrationsfigur in der Kabine, als Vorbild für die jungen Spieler. Also Thomas Müller ist eine Vereinsikone, als Weltmeister eigentlich gar nicht vorzustellen, dass er nicht mehr in der Bundesliga spielt. Aber ist halt leider so. Und jetzt gucken wir halt öfter mal nach Vancouver.
Machen wir auf jeden Fall. Auch in dieser Sendung hier ist doch klar. Und wie ihm wird es schon persönlich was bringen. Die haben ja die Auslandsaufenthalte, die waren länger und auch früher in der Karriere, aber auch eine Menge gebracht.
Ja, ich glaube, wurde ja schon angesprochen, einfach die Erfahrung, die Persönlichkeitsentwicklung. Thomas ist mit die größte deutsche Persönlichkeit, nicht nur bei Bayern, sondern in Deutschland, die wir rausgebracht haben. Und darauf würde ich jetzt wieder kurz zurückkommen, nämlich auf, wie können wir das, die Bundesliga, was für ein Storytelling, was können wir sehen? Thomas Müller ist doch das absolut beste Beispiel. Und wenn du mal in Zukunft mal hinschaust, ja, jetzt haben wir vorhin Leon Goretzka gesehen, Persönlichkeiten auch vielleicht individuell vermarkten, beteiligen lassen, Richtung USA, weil Thomas Müller, der macht jedem Spaß. So, der kann gutes Englisch, sehr gutes Englisch, aber er kriegt trotzdem den Humor, den Witz in die Interviews, in die Aussagen mit seiner Mannschaft. Hey, einen besseren Botschafter, einen besseren Vermittler unserer Bundesliga, unseres deutschen Humors gibt es gar nicht. Also wir nutzen es einfach noch nicht. Ja.
Aber du musst Thomas persönlich herausragen.
Du musst solche Müllers aber auch entwickeln und ihnen die Chance geben, sich zu entwickeln. Und wenn Louis van Gaal damals nicht gesagt hätte, hätte er diesen Spruch geprägt, Müller spielt immer. Wenn das nicht so gewesen wäre, ich weiß nicht, wo Thomas Müller heute wäre.
Seine Qualität Mut. Hätte sich schon genau. durchgesetzt.
Vielleicht, glaube ich. Vielleicht bietet sich ein Transfer ins Auswärtige Amt an.
Das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Und er, wie gesagt, er spricht hervorragendes Englisch. Wir hören ihn jetzt auch ein paar Aussagen, die er da so getätigt hat. Da geht es um Leberkäse und anderes. Das hat er dann auch auf Deutsch gemacht. Er hat 20 Minuten mindestens hervorragend Englisch gesprochen. Und die deutschen Aussagen in Vancouver, die wollen wir uns kurz zusammengefasst nochmal anhören.
Also erstens mal bin ich ja schon groß. Also ich komme schon zurecht. Ich weiß, wie man einigermaßen gut durchs Leben kommt. Ich weiß sogar, wie man Staub saugt und eine Wohnung sauber macht. Ich werde mich sehr schnell hier heimisch fühlen, denke ich. Also, ja, gib mir noch eine Sekunde. Ah ja, jetzt ist es schon soweit. Nee, ich fühle mich wirklich wohl.
Ja, und das ist schön zu sehen. Mit einem Megaschmäh und voller Lust auf dieses Abenteuer geht er dann nach Kanada. Und wir antizipieren einfach, wir werden häufiger schauen, was da so kommt. Und wir wussten aber jetzt vor diesem ersten Mal nicht so richtig, wie sollen wir das Ganze nennen. Vielleicht geben wir es mal in die Schwarmintelligenz, oder Katharina?
Ja, finde ich schön, wie du das formulierst. Ja. Also Sie sind gemeint. Wir brauchen euch, wir brauchen Sie, um da vielleicht einen Namen für so eine Thomas-Müller-Rubrik zu konstruieren, weil... Wir hoffen darauf, dass wir ganz, ganz viel Content noch von ihm in Zukunft hier bekommen, Aussagen bekommen, Bilder, vielleicht auch ein bisschen was Privateres, was er uns hier und da über Social Media dann mitteilt und wollen natürlich weiter an seinem Leben in Vancouver teilhaben und das hier bei uns im Doppelpass in einer Rubrik verbasteln. Also gerne Ihre Meinung, eure Meinung zu dem Titel einer möglichen Thomas-Müller-Rubrik, sein Leben in Vancouver. Also das einmal und... Ich glaube, ich darf schon mit den Spenden loslegen, denn heute ist wieder ein bisschen was zusammengekommen. Also auch gerne Applaus für diejenigen, die heute hier Geld fürs Phrasenschwein gespendet haben. Hartmann Ludwig war dabei, Obis Stammtischrunde, der TSC Weißenbronn, außerdem Jens und Michael Spindler, Gerd Konzelmann, Pia und Michael, Lydia und Ulrich, Bauernfeind Bitomski, Peter Giesel, Fleischnerei Smaikal, Bernd Weller, Friedrich Hans-Peter, Jochen und Christoph, Firma Ixel, Michel und Heide, Matthias Niklas und Fabian von Marco. Und der FC Bardenia Hirschacker von den Chefköchen aus Brücken wird auch noch gegrüßt. Da sind 530 Euro zusammengekommen. Dankeschön.
Vielen Dank dafür. Und danke dir, Katharina. Und danke euch für einen sehr lebhaften Saisonauftakt im Doppelpass. Dankeschön, Sammy. Viel Spaß mit der Bundesliga-Konferenz unter anderem. Und am kommenden Wochenende ist dann hier Frank Schmidt, der Trainer des ersten FC Heidenheim. Freue ich mich sehr drauf. Ist auch clever von ihm, am ersten Spieltag zu kommen. Kann es noch keine Krise geben. Freue mich sehr auf diesen charismatischen Typen. Jetzt gibt es Bundesliga pur oder DFB-Pokal pur, muss man richtigerweise sagen, mit dem DFB-Pokal erste Runde. Fängt aber an mit dem Supercup-Spiel VfB gegen den FC Bayern. Das war der Doppelpass für heute. Wir sehen uns kommenden Sonntag wieder. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.